Von der Kreisliga bis zum Bolzplatz Glück. Jede Woche neu das runde Lederstück. Taktik, Tore, Emotion, an alles ist dabei. Hier kommt Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, sei bereit. Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte.
Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte. Heute unser erstes Auswärtsspiel. Wir sind an einem wunderschönen Ort in Deutschland. Ja.
Am Tegernsee bei Uli Hoeneß, haben wir gesagt.
Am Tegernsee bei Uli Hoeneß.
Dann wird jetzt alle bei Uli Hoeneß einreiten dann und sagen, da wollen wir mal hin.
Nein, wir haben unseren zweiten männlichen Gast heute da. Wir hatten schon zwei Frauen bei uns im Podcast und heute unseren zweiten männlichen Gast. Niemand anderes als den U20-Trainer vom DFB, Hannes Wolf. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass das geklappt hat. Ja, so spontan eigentlich. Ja, das war.
Wann hat das? Sind zwei Monate spontan? Ich weiß nicht. Wann haben wir vor zwei Monaten bestimmt? Ist das noch spontan in der heutigen Zeit?
Ihr habt mich mit dem Breitensportthema angelockt. da habe ich Lust drauf, dass wir viel über Breitensport, über die kleinen Vereine sprechen. Ja. Auch über das Ehrenamt. Deswegen sind wir an einem geheimen, schönen Ort zusammengekommen. Sagen wir nicht, wo es ist.
Doch, bei Uli Hoeneß. Ne? So, nee. Jetzt hat Robert dich angeteasert als U20-Nationaltrainer. Das ist ja grundsätzlich faktisch richtig.
Das ist richtig.
Aber deine Hauptaufgabe ist ja eigentlich tendenziell eher der Sportdirektor für Entwicklung, Nachwuchstraining, oder? Das ist doch das Hauptding. Und das lebst du dann, das, was du da konzipierst, lebst du aus dann bei der U20. Oder ist das?
Ja, der Direktor für Nachwuchstraining und Entwicklung. Das ist eine Position, die gab es so vorher nicht.
Ja.
Ich würde das Training immer dick schreiben. Wir wollen halt skizzieren aus Frankfurt, wie die jungen Leute groß werden sollen, auf allen Ebenen. Wenn wir dann über Training sprechen, dann ist es auch ganz gut, wenn man eine Mannschaft hat, mit der man arbeitet. Das ist aber auch Teil meines Lebens. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Trainer. Es wäre jetzt auch schade gewesen, das nicht mehr zu haben.
Ja.
Auch in der Kommunikation ist was anderes, wenn ich vor zwei Wochen mit der U20 was hatte und wir können darüber reden, als wenn die ganzen Geschichten irgendwann lange her sind.
Das stimmt. Aber es ist also so eine Art Versuchskaninchen so ein bisschen. Nein.
Ich habe die Mannschaft vorher trainiert. Ich glaube jetzt, wenn man meinen Lebenslauf anschaut, dann darf ich das auch machen.
Ja.
So als mit den ganzen Jahren im U17 und U19 Spitzenbereich als Profitrainer mit der zweiten Liga, ersten Liga, ein bisschen im Ausland. Ich glaube, dann darf ich nur 20 Nationalmannschaft auch trainieren.
Das stimmt.
Deswegen Versuchskaninchen auf keinen Fall. Und das, was wir kommunizieren, ist auch kein Versuchskaninchen.
Du hast mir auf jeden Fall in deiner Profitrainerlaufbahn einen Moment beschert, der mich gefreut hat. Als Werder-Fan. Jetzt kommt die Wunde, mache ich gleich am Anfang auf. Als Werder-Fan. Ich glaube, du hast
der Ton des Podcasts direkt.
Jetzt wird's rauer. Ich glaube, du warst der Trainer, der nach dem HSV-Abstieg der erste war, der versucht hat, den HSV wieder hochzukriegen, richtig?
Ja,
wenn ich das in Erinnerung habe.
Ja, ich bin im November hin.
Irgendwie so mitten in der Saison eingestiegen, ne?
Ja, im November, genau. Und dann haben wir am Anfang viel gewonnen in den ersten Wochen und sind dann als Tabellenführer in den Winter und waren dann in der Rückrunde aber nicht mehr so gut. Aber es ist ja nicht Breitensport.
Das ist nicht. Nee.
Aber war schade. Natürlich hätten wir das gerne geschafft und deswegen lernt man ja auch auf der ganzen Reise, um die Brücke zu bauen. Ich kenne jetzt keinen, bei dem immer alles geklappt hat.
Definitiv.
Und den Spielern würden wir auch sagen und uns und auch Trainern im Breitensport, wenn Dinge nicht klappen, schnell wieder sich aufzubauen. Selbstbewusstsein wieder aufzurichten, trotzdem zu reflektieren, was man besser machen kann. Das ist ja auch die Kunst, du lernender bist und trotzdem Selbstvertrauen hast, weil wenn du nicht lernst, ist blöd. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, ist auch blöd im Leben. Und natürlich hätten wir das gerne geschafft. Aber das sind natürlich Dinge, wo man sich auch weiterentwickeln kann, wenn man damit einen guten Umgang entwickelt.
Stimmt. Und ich sage, alle Leute, die mich kennen in meinem persönlichen Umfeld, ich habe da keinen Hass auf den HSV als Werder-Fan. Wir kommen gleich zu unserem eigentlichen Thema. Ne? Wir haben gesagt, wir haben grundsätzlich Zeit. Und als damals dann gesagt wurde, Hannes Wolf für Trainer, weil ich glaube, vorher warst du bei Stuttgart, ne?
Ja, genau.
Und hast ja in meinen Augen exzellente Arbeit gemacht. Und als dann diese News kam, Hannes Wolf geht zum HSV, war klar, jetzt die werden den direkten Wiederaufstieg schaffen. Und dann ist es manchmal so, dass man sagt, ja, irgendwas matcht dann doch nicht. Irgendwo fehlt es dann vielleicht doch. Oder vielleicht braucht man dann doch noch Mühe mehr Zeit. Aber das Geschäft ist halt zu schnelllebig. Ne? So, das wäre eigentlich ein Fünfer schon ins Phrasenschwein.
Ja, genau. Wir wollen ja gar nicht so lange bleiben. Dass das nicht so einfach ist, aufzusteigen, ist ja dann in den Jahren später, glaube ich, noch mal ein bisschen deutlich geworden. VfB vorher ist das gelungen. Da hängen auch Nuancen dran. Wenn ihr mit eurer D-Jugend auf ein enges Spiel habt, gegen guten Gegner, dann hängen auch Nuancen da dran.
Ja.
Wenn du hochgehst im Fußball, wird natürlich diese Linie zwischen Erfolg und Misserfolg wird noch dünner. Und es sind manche Trikots schwerer als andere. Das heißt, wenn du im Stadion spielst, was für Champions League eigentlich steht und wo Uwe Seeler und Horst Rubesch gespielt haben, dann kann das natürlich auch noch mal ein bisschen ziehen. Ja. Und da sind ganz viele Prozesse trotzdem. Da hat da ein Sieg gefehlt, das wäre schon gegangen. Und das ist natürlich was einen dann auch mitnimmt.
Ja.
Was man gerne geschafft hätte, aber es sind dann Teile, ist ein Teil der Geschichte für alle, die da dabei waren. Und trotzdem geht es ja darum, sich wieder aufzurichten. Und das ist ja einfach auch das Leben.
Richtig.
So, weil mich haben neulich jemand gefragt, auch so über die Jugendlichen, über die jungen Menschen, über Kinder und Jugendliche. Hast du schon Träume platzen sehen? Ich sag, ja, natürlich.
Ohne Ende, ne?
Ja, aber man kann doch auch neu träumen.
Ja.
Also wenn man denkt, man muss jetzt, dieser eine Traum muss immer sofort klappen.
Ja.
Weiß nicht, wem das so war, sondern wir können doch auch neu träumen. Die Kinder, die bei euch sind, in den Vereinen und in den kleinen Vereinen, warum sollen die nicht träumen? Wenn dann Sachen nicht klappen, dann kann man doch wieder neue Ziele entwickeln. Und deswegen sage ich ja, ich kenne jetzt keinen, bei dem jeder Traum glatt durchgegangen ist. Einfach kein ganz korrekter Blick aufs Leben.
Definitiv. Um den Schwenk zu kriegen, ne? Ich denke, draußen kenne ich ganz viele Leute. Ich glaube, du bist, wenn man jetzt YouTube Reels durchscrollt und so weiter und Insta, ich glaube, bei mir ist jedes zweite ist Hannes Wolf. Es ist halt so, bei manchen sind es irgendwelche YouTube-Stars, aber es ist immer ja auch die Frage, in welcher Bubble man sich bewegt. Aber
war das eine Mission? Also war die Mission, das Thema so sichtbar zu machen, dass es wirklich auch Social Media, YouTube, Instagram, TikTok, das durchdringt, um vielleicht Eltern und Trainer wirklich massiv zu erreichen im Breitensport?
Eine Mission, nur aus der Überzeugung, dass wir das gut, das in die richtige Richtung bewegen können. Und wir sagen immer, der Spieler, die Spielerin, das Kind im Zentrum von allen Entscheidungen. Und nur weil wir das Gefühl haben, wir können es für die Kids besser gestalten. Und dann war die Abfolge war aber so, dass wir, ich habe mich ein bisschen von den Managementaufgaben befreien lassen. Wir haben die DFB intern super aufgeteilt, dadurch sind wir voll im Inhalt. Aber die Abfolge ist, dass wir erst die langen Kontextvideos gedreht haben. Das heißt, erst auch die alten Hasen gefragt haben, Hermann Gerland, Peter Herrmann, wo wir gesagt haben, wir müssen erst das festhalten, was deutsche Fußballkultur über Jahrzehnte ausgemacht hat. Es gibt Dinge, die stimmen heute, die stimmen in 10 Jahren, die haben auch vor 10 Jahren gestimmt. Und die wollen wir erstmal haben und skizzieren. Und als wir dann sehr viel Inhalt hatten, als wir sehr klar waren, dann haben wir Social Media mehr genutzt, um darauf aufmerksam zu machen. Weil wir können das, in einer Minute kann ich Trainingsphilosophie Deutschland nicht erklären, aber in einer Stunde können wir schon relativ viel machen. Das heißt, am Ende geht es da darum, darauf aufmerksam zu machen und die Leute zu motivieren, sich mehr Kontext abzuholen.
Mhm.
Weil wenn alles auf 60 Sekunden sich reduziert, dann wird es zu oberflächlich. Und deswegen ist es schon unser Ziel, den Leuten die Chance zu geben, das mitzudenken. Und wir haben sehr früh gemerkt, das eine einmal sagen und dann weg sein nicht reicht, sondern wir müssen diese Welle an Informationen oben halten, weil es ja so ein krasses Rauschen gibt für alle. Und dann, deswegen sind wir da schon präsent, freuen uns aber über alle, die mehr Kontext holen. Wenn wir zum Beispiel neulich beim 1. FC Köln die Fortbildung machen, mit dem FC zusammen, erstmal schön, dass sie uns einladen, aber dann kommen 750 Trainer aus der Region Köln und Trainerinnen aus dem Breitensport und machen mit. Und die haben nicht mal Punkte bekommen für irgendeine Trainerlizenz und sind nur da, weil sie die Leidenschaft haben und weil sie das an ihrem Ort toll machen wollen und dass wir diese Glaubwürdigkeit haben, dass sie losfahren, dass sie zu uns kommen, das finden wir natürlich super. Aber wir sind auch so tief drin, dass wir schon sagen können, das ist die beste Variante zu trainieren mit all dem, was in dem Wissen, was alles passieren kann. Aber da, das ist kein Versuchsprojekt. Wir sagen jetzt mal irgendwas und dann gucken wir mal, sondern wir haben das jetzt schon auch über Jahre, da sind wir auch ein bisschen Freaks, tief eingetaucht.
Ich falle ja gerne ins Wort, das weißt du. Ich würde gerne ganz am Urschleim einmal anfangen, damit wir den einen oder anderen Zuschauer und Zuhörer vielleicht auch abholen. Wer ist eigentlich Hannes Wolf und warum sitzt Hannes Wolf hier? Also die Ausgangsfrage, die sich mir immer gestellt und die wir auch, glaube ich, unserem Verbandssportlehrer mal gestellt haben, ist gewesen, ob man zwingend Fußball gespielt haben muss, um Fußball anderen beibringen zu können. So, jetzt, wenn ich jetzt in deine sportliche Vita gucke, als aktiver Spieler, könnte man dich vielleicht als Legende vom ASC 09 Dortmund beschreiben oder als derjenige, der beim FCN zweite Mannschaft, glaube ich, viel, glaube auch mit Klaus Augenthaler in Berührung gekommen ist und so, wenn ich das alles so richtig gehört habe. Warum sitzt du jetzt hier und nicht, ich mach's mal ganz, ganz platt, Lothar Matthäus? Also warum Und du erzählst auch immer von wir. Also du bist ja nicht nur, du bist, glaube ich, das Aushängeschild von dem, der nach draußen geht und sagt, das ist das Trainingskonzept Deutschland. Aber ihr seid ja viele. Ihr seid ja zum einen viele. Ich habe jetzt also zwei Fragen. Wer seid ihr, wenn du sagst immer, wir sind diejenigen? Und muss man zwingend dann Fußball erfolgreich gespielt haben, um Fußball vermitteln zu können?
Auf meinem Niveau habe ich Fußball relativ erfolgreich gespielt. Ich sage mal, ich war auf meinem Niveau ein guter Stürmer. Ja, das ist ja relativ. Ich glaube schon, dass ein Leben im Fußball natürlich hilft, wenn du zum Beispiel war ich ein verletzter Spieler. Das heißt, ich weiß ganz genau, ziehst vom Ruhrgebiet nach Nürnberg wegen Fußball, lebst da als Profi und hast dann pfeifisches Drüsenfieber mal vorneweg.
Also 6 Monate. Hat das sich dann irgendwann so aus der Bahn geworfen, dass es mit Fußball aktiv dann nicht mehr
weitergeht? Ja, genau, dann kam eine Fersenverletzung, dadurch eine bakterielle Infektion in der Ferse. Das waren dann nochmal 17 Monate Pause und dann wusste ich auch schon, es gibt Spieler, die hätten das trotzdem geschafft. So gut war ich da nicht und dann wusste ich auch war dann 23 und bin zurück ins Ruhrgebiet, bin Trainer geworden in der Kreisliga B, als ich noch verletzt war. In Schwerte Erks, das heißt, vor dem ASC 09 in Dortmund gab es auch Kreisliga B. Und habe in Bochum studiert und wusste auch, okay, ich werde kein Profi mehr. So, ich führe jetzt ein normales Leben, aber bin dann im Studium schon Trainer gewesen. In der Kreisliga, dann in der Bezirksliga, Landesliga, Verbandsliga, dann wieder als Spielertrainer. Habe das unendlich genossen, nochmal zu spielen in der Phase. Aber das hilft natürlich, wenn du diese Facetten durchlaufen hast. Muss man auf dem allerhöchsten Niveau gespielt haben. Wir sagen immer, wir sind nicht Team entweder oder. Wir sind Team sowohl als auch. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem U20-Team, Trainerteam, meine 20 Jahre sind, dann der Daniel Stredak ist auch ein unglaublich erfahrener Trainer aus dem Nachwuchsbereich, der hat alles gemacht in der Region Heidenheim. Und der Lars Stindl ist aber dabei. Und Lars hat halt die 400 Spiele ist der Kapitän in der Bundesliga, der mit der Binde am Arm am meisten Tore geschossen hat. Und dann wird's Teamwork. Ja, weil wenn wir unsere Perspektiven und die Autorität, die der Lebensweg des Einzelnen mitbringt, zusammenwerfen, dann werden wir besser und es strahlt auch mehr aus. Deswegen sitze ich jetzt hier. Aber hier sitzen so viele Leute neben mir, die Mädels, die Jungs, die 400 Spiele gemacht haben, die jetzt 70 sind und ein ganzes Leben im Fußball haben, die jungen Leute, weil wir das natürlich auch mit allen besprochen haben. Deswegen brauchten wir auch ein formelles Team, was man sieht, eine Sichtbarkeit, dass bei der ersten PK zum Beispiel Sandro hat 4 Kinder, so 2 Jungs, die Fußball spielen. Hanno Balic hat 3 Kinder, 2 Jungs, die Fußball spielen, die er selbst trainiert. Toni Di Salvo hat 2 Kinder, 1 Jungen, der spielt jetzt B-Jugend, den hat er die ganze Zeit trainiert. Mhm. So, das heißt, wir brauchten ein Team, was erstmal klar macht, dass das keine One-Man-Show ist. Und ich saß jetzt nicht zu Hause, wo auch immer zu Hause ist, und habe mir das irgendwie im Wahn an die Tapete gemalt. Ja. So, wenn du zu Hause singst und denkst, du bist Elton John, muss halt irgendwann mal jemand vorsingen und gucken, und sagen, was der sagt.
Ob das wirklich stimmt, ja.
Und deswegen war das natürlich für uns völlig klar, dass wir nach innen und außen ein unterschiedliches Team brauchen, wo klar ist, das ist besprochen worden, was die da sagen. Die stehen da alle hinter. Die stehen da alle hinter. Und was aber auch die Autorität nach außen hat. Und heute sind wir noch viel, 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 viel mehr, weil ja ganz viele Leute da mitmachen und da auch Bock drauf haben, das verstanden haben, das an ihrem Ort machen. Das heißt, wenn wir jetzt bildlich das sehen würden, wäre hier viel zu wenig Platz.
Sehr gut. Bei Uli.
Dann müssten wir den Wald da vorne mitnehmen, um da alle reinzustellen, die eigentlich jetzt Teil des Teams sind. Großartig. Ich war gestern, BVB hat in Brilon beim kleinen, also SV Brilon ist kein ganz kleiner Verein, haben 3x3-Turnier gespielt auf ein Tor. So, und das heißt, BVB-Akademie wäre jetzt auch dabei in dem Team und so kannst du aber weitergehen. Das ist entscheidend, dass das ein Zusammen ist.
Aber dein aktives Fußballerleben war schon so, dass du gesagt hast, ich würde gerne nach ganz oben. Wenn ich das richtig verstehe. Also wenn man dann aus dem Ruhrpott nach Nürnberg geht und sagt so, das ist vielleicht der Step.
Ja, ich bin ein Sonderfall. Ich sage den Spielern von mir, die können das aus meiner Spielerkarriere wirklich gar nichts lernen, außer sich in Verletzungen zu verheizen. Das müssen sie besser machen. Mhm. Weil ich das nicht akzeptieren konnte, wenn ich nicht spielen konnte. Ich habe mich dann auch verheizt, habe trotzdem gespielt, habe mich spritzen lassen und war auch mental dann nicht gut. Sonst müssen sie sich davon nichts anziehen. Ich bin kein gutes Beispiel. Bin mit 15 zum BVB hier in Dortmund, die haben mich geholt. Nach 3 Monaten war mir das aber von der ganzen Situation zu viel. Da muss man aber auch mal, also meine Eltern haben sich in der linken Szene in Tübingen kennengelernt. Das heißt, diese ganze Konkurrenzsituation, die Fußball ausmacht, weil gerne Fußball gespielt, aber das Ganze so, was das ausmacht, dann auch das Thema Pubertät. Ich glaube, das war genau in der Phase, war die einzige Phase, wo ich, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig war.
Ja.
So auch in allem.
Normal sind wir,
glaube ich, alle. So 8. Klasse. Und bin dann 3 Monate einfach wieder zum kleinen Verein gegangen, habe einfach dann auf die Ausbildung verzichtet. Ich bin am 15. April geboren, ich habe 3 Jahre B-Jugend gespielt, damals ist der Stichtag geändert worden. Das heißt, eigentlich war ich sogar noch ein Novemberkind, ja, weil ich extrem jung war in dem Jahrgang, als ich hingegangen bin. Das wusste ich natürlich, hat ja kein Mensch drüber nachgedacht. Bin aber eigentlich gar kein Beispiel, dass dann mit 20 die Option nochmal kam, im Profifußball zu spielen. Dann habe ich gesagt, so jetzt, erste Mal vor 5 Jahren habe ich schon liegen lassen, gucken wir mal nochmal. Aber das ist überhaupt nicht umsetzbar für andere. Und auch die Trainerkarriere dann in der Kreisliga B anzug. Ich habe einfach angefangen. Dann irgendwann dann ist das alles einfach draus geworden. Und dann war ich committed mit dem Ort. Und auch nicht jetzt in dem Sinne eines Karriereplans, sondern es war für mich einfach das Größte, dann Bezirksliga-Trainer. Wir waren die Könige der Bezirks. Es hat es überhaupt nicht interessiert, dass da noch 9 Ligen drüber sind. So da im Aufstieg zu spielen, das war unser Lebensinhalt. Und ihr kennt es ja auch, dann hat man die ganze Zeit so darüber gesprochen, ey, was machen wir denn jetzt und wie kriegen wir das dann gut hin? Und wie kriegen wir genau die Kombination aus Freude, aus Liebe dazu, wenn du nach der Arbeit oder im Studium dahin gehst, mit dem sportlichen Anspruch zusammen? So, wie schaffen wir es auch hart zu trainieren, auch mehr gut zu trainieren? Und trotzdem auch am meisten Spaß zu haben. Das war immer die Frage.
Ich finde das so geil, weil vor 2 Wochen saßen wir mit dem Verbandssportlehrer in Mecklenburg-Vorpommern zusammen und der sagte, eigentlich ist, also ich, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben letztes Jahr D-Junioren-Landesliga gewonnen und für uns war das alles. Für die Spieler war das alles, für uns Trainer, es war alles. Wir haben alles unterworfen. Und der sagt, ja, seid ihr bescheuert? Das interessiert doch kein Schwein mehr, wer diesen Titel gewonnen hat und so. Würdest du jetzt mit der Distanz zu den Jahren, zu Kreisliga B-Titel sagen, nee, eigentlich war das Quatsch. Eigentlich haben wir da viel zu viel rein investiert, als Mannschaft Erfolg zu haben.
Wir haben die Kreisliga B nicht gewonnen. Wir sind im Entscheidungsspiel. Das Entscheidungsspiel um Aufstieg haben wir im Elfmeterschießen verloren. Wir haben dann die Bezirksliga gewonnen, die Landesliga gewonnen.
Ja. Aber das hast du trotzdem mal mit Leidenschaft gemacht. Weil ohne Leidenschaft geht es ja nicht.
Ja.
Oder?
Das geht, nee, es geht nicht ohne Leidenschaft. Und ich finde schon, ich sag das ja mit der auch Co-Trainer meiner Frau im D-Jugend, jetzt C-Jugend-Mädchenhandball. Und das, den Moment wertzuschätzen, das ist total entscheidend.
Ja.
Wenn man da was gewinnt und Spiele gewinnt, dann darf man sich, ich will es nicht sagen, muss man sich freuen, weil es schon wieder nicht korrekt ist, man darf sich freuen. Ja, ja. Wer weiß denn, was danach noch passiert? Ja. Also wer auch das Thema Verletzungen, wir haben das leider um uns rum gerade im Handball echt krass, so Mädels in der Pubertät mit den Belastungen des Handballspiels. Das ist echt verrückt. Du weißt ja gar nicht, was noch passiert.
Ja.
Und dann lässt du Momente liegen, wo du dich nicht gefreut hast.
Mhm.
Weil vielleicht kommt ja noch später was. Das ist nicht korrekt. Aber die wünschen natürlich allen, die in der D-Jugend-Landesliga Meister werden, dass das Beste war.
Ja.
So, dass du dann wieder offen bist für Momente, die danach kommen und die auch im Guten und im Schlechten danach kommen können. Also nicht, dass dann mal ein halbes Jahr schlecht läuft und die hören alle auf.
Ja.
So, weil da war es der Peak und das Beste liegt schon hinter uns. Das würde ich natürlich allen wünschen, dass du dann daraus gesund und gut weitergehen kannst, aber sich nicht mehr zu freuen bei dem Invest und bei dem, was es dann bedeutet. Das wäre wirklich Quatsch. Also auch da eine schöne Party zu machen mit den Eltern und so zu feiern. Ja,
gab's, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Also wir haben eine schöne Meisterfeier.
Auf jeden Fall. Was ein bisschen Thema ist, was tust du, um zu gewinnen? Und jetzt seid ihr die obere Kette, wenn dann Abstiegskampf ist und es wird die destruktiven Mechanismen des Abstiegskampfs im D-Jugendfußball. Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen ein Ligensystem, wo du aufsteigen kannst, aber nicht absteigen kannst.
Ja,
das Thema habt ihr ja jetzt
gerade. Das haben wir gerade. Also wir kommen vom Landesmeistertitel und stecken jetzt als jüngerer C-Jahrgang im Abstieg. Logischerweise auch wieder in der Landesliga, weil der Großteil der Gegner sind alle älter. Was ich für völlig falsch halte, da die Älteren gegen die Jüngeren zu spielen. Wo ich sage, da muss es eigentlich jahrgangsreine Ligen geben, oder?
Nein.
Okay.
Ich glaube, die kann es geben. Es gibt ja auch, Deutschland ist ja föderal, ist ja überall ein bisschen anders.
Yeah.
Das heißt, es gibt ja schon Nachwuchsligen, wo die U14 NLZ unter sich spielen und so weiter und so fort. Wir würden immer Meldeligen machen. Immer. So, das heißt, du hast jetzt du wirst in der U13, also in der D-Jugend, wirst du Meister, kommst in die U14, hast einen reinen Jungjahrgang und dann gibt es ein bestimmtes Ligensystem. Du kannst selbst entscheiden, in welcher Liga du spielst. Und dann kannst du im Winter wechseln. Weil im schlechten Fall steigst du jetzt dieses Jahr ab, bist aber nächstes Jahr viel zu gut für die Liga.
Ja, ja.
Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, du hättest dann jetzt melden können, wo du hingehörst. Dadurch, dass du im Winter wechseln könntest, wäre es auch nicht schlimm, wenn es mal falsch ist. Und dann kannst du nächstes Jahr wieder hochmelden. Und dann kannst du Meister werden, sogar zweimal im Jahr. Weil du kannst Wintermeister werden oder Sommermeister. Du hast den destruktiven Druck des Abstiegskampfs nicht. Und dann lohnt sich Förderung an deinem Ort. Im Zweifel, wenn du absteigst, gehen ja sogar deine Spieler. Ich weiß jetzt nicht, was wie nah ist, aber dann wollen die Guten gehen dann ja wegen eines anderen Ligenrechts. Dann verlierst du Spieler, obwohl du es geil gemacht hast, obwohl du gefördert hast. Und da sind Meldeligen für uns ganz klar die beste Variante. Dann kommt immer, ja, meldet dann jemand falsch? Ja, kann sein. Aber jetzt sind auch Mannschaften in der falschen Liga. Und dann hast du es selber in der Hand. Und dieses Wintermeister werden, Sommermeister werden, in eurem Fall ist total logisch, weil da müsstest du im Zweifel jetzt ein bisschen runtermelden und nächstes Jahr kannst du auch vielleicht zwei Ligen hochmelden. Mhm. Oder wenn du im Winter merkst, ey, war zu hoch oder zu niedrig, wechselst du. Also für uns ganz klar, dass dieses Abstiegssystem gar keinen Sinn macht. Und deswegen sind Meldeligen für uns das, was wir vehement fordern, was jetzt langsam kommt, aber was den Leuten auch ein bisschen schwerfällt.
Ja, klar, weil es eingefahrene Strukturen sind, die du immer wieder aufbrechen musst.
Ja, ne? du musst ja auch was verändern. Da kannst du halt nicht mehr das einfach weitermachen. Aber wenn du mit den Leuten sprichst, es ist völlig logisch.
Ja, klar. Und wir haben auch das Beispiel, ne? Wir gewinnen die Landesliga letztes Jahr, gehen dann hoch in die C-Union und erspielen quasi für den nächsten Jahrgang den Verbandsliga-Platz.
Den wir dann hätten kriegen können.
Die kriegen müssen, die absolut nicht, und das ist ja auch nicht böse gemeint, nicht das Leistungsniveau hatten wie wir. Und dann sollen die aber, weil wir die Landesliga gewonnen haben, in der Verbandsliga spielen. Das ist ja.
Genau, wir hatten uns gerade für die, und das ist schon mal passiert. Also wir hatten uns gerade jetzt in der Kreisoberliga sozusagen etabliert. Wir spielen jetzt als älterer Jahrgang da um Platz 3 mit sozusagen. Aber vor 2 Jahren wurde diese Mannschaft, die ich jetzt betreue bei uns, die D-Jugend, aus Versehen in der Kreisoberliga gemeldet, weil die den Platz noch hatten vor uns sozusagen. Und das führte dann dazu, dass die, weiß ich nicht, also die hatten die Saison davor als jüngerer Jahrgang in der Kreisliga schon Probleme als Mannschaft, haben oft hoch verloren, oft hoch wirklich auf die Nase bekommen. Die Mannschaft löste sich dann ein bisschen auf. Der Trainer hatte auch kommunikativ nicht so die Idee, wie er jetzt Eltern und Spieler noch abholen kann, sondern stand eigentlich nur schreiend oder versteinert am Spielfeldrand. Und dann gehen die aus der Saison raus. Es ist noch ein Kern der Mannschaft zusammengeblieben und auf in die Kreisoberliga gemeldet, aus Versehen. Starten also in die neue Saison, frohen Mutes als älterer Jahrgang und verlieren das erste Spiel, ich glaube 14-0 oder 15-0. Und die Eltern und die Spieler, oh Gott, jetzt geht das schon wieder so von vorne los. Long story short, am Ende hat der Verein und auch der damals betreuende Trainer dann beschlossen, die Mannschaft einfach vom Spielbetrieb abzumelden, nicht mehr anzutreten und haben ein halbes Jahr wirklich rein trainiert. So, und sind dann zur Rückrunde in der Kreisliga und dann gibt es, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie so und sind in der untersten dann gestartet und da wiederum Meister geworden, ja, und sind dann in der Saison darauf wieder in die Kreisoberliga gekommen, wo sie noch ein bisschen den Schwung mitgenommen haben aus der Kreisliga, aber dann wieder als jüngerer Jahrgang relativ schnell auch gemerkt haben, wir können dir keine Punkte holen. Aber sie haben schon mal nicht mehr so hoch verloren, die Spieler. Ja, und dann war das nachher so mein Einstieg. Der Trainer konnte nicht, der hatte beruflich zu tun und ich habe gesagt, ich kein Problem, ich betreue das Spiel. Und dann haben wir dort 8-0 verloren. In Wismar war das. Und ich dachte, oh krass. Der eine saß auf der Bank, ich kann nicht mehr spielen, ich habe Bauchschmerzen. Der andere, oh, ich habe Kopfschmerzen. Und der nächste, Robert, mein Fuß tut weh. Ich sage, ja, aber wir haben noch 30 Minuten. Wir müssen jetzt noch 30 Minuten durchhalten. Haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir es nochmal neu aufgerollt sozusagen. Wir haben ein anderes Trainingskonzept gefahren.
Was denn für eins?
Naja, also ich habe erstmal so einen Quereinstieg gemacht.
Wo hast du denn geguckt?
Ich hab überall geguckt. So, man darf nicht vergessen, ich komme ja nicht aus dem Fußball sozusagen. Als erstes habe ich auf der DFB-Seite geguckt, weil da gab es dann so wie so ein Dropdown-Menü irgendwie. Konntest du draufklicken, dann waren da so Übungen dazu.
Ich, von 2012, die wir vorhin hatten.
Genau, man muss dazu sagen, ich bin auch so ein Technikfreak. Also man sieht das jetzt hier, wir machen diesen Podcast, wir haben noch keine große Reichweite, deswegen danke auch nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Für unseren kleinen, noch kleinen Podcast. Aber da habe ich mir dann so eine Veo-Kamera gekauft, ja, und habe gesagt, okay, ich muss erstmal verstehen, wie das funktioniert hier alles. So, und dann habe ich 1, 2, 3 Spiele, auch dieses 8-0, das habe ich dann gefilmt mit der Kamera, sodass ich es mir 100 Mal hinterher angucken konnte. Und habe dann immer geschaut, okay, ja, da habe ich gesehen, ein Spieler, der stand auf dem Platz, hat so geguckt, was die da hinten machen. Ah, und jetzt kommen sie auf mich zugerannt. Ah, jetzt muss ich irgendwas tun. So, und dann war es natürlich zu spät und dann waren die überlaufen und so weiter. Und dann habe ich mir einfach Videos angeguckt. Am Anfang noch auf YouTube, auch von der DFB-Seite. Und dann habe ich mir so verschiedene Online-Akademien, Online-Kurse auch noch dazu gekauft. So. Man muss dazu sagen, ich habe ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden und ich habe wirklich in den letzten 7 Jahren so viel online gelernt, dass unser Unternehmen dadurch extremst gewachsen ist. Und diese Ressource habe ich natürlich auch mitgenommen, jetzt als meine Arbeitstrainer. Ne? Wir konnten das dann stabilisieren in der Saison, haben dann auch mit Unterstützung ein bisschen auch von Steppo, der dann sozusagen, so haben wir uns kennengelernt. Ja, ich habe geguckt im Verein, wer ist der Trainer, der mit mir spricht, weil das war auch so ein Problem. Ne? Also erstmal Leute zu finden, die dir Sachen erklären oder wo du Fragen stellen kannst. Hier hatte ich einen richtigen Ansprechpartner, ich habe ihm eine WhatsApp geschickt, die ging eine Minute, ich habe 10 Minuten Antwort zurückbekommen. Und so hat sich das dann Stück für Stück stabilisiert und jetzt können die da gut mitspielen. Ne? So. Und die Trainingsinhalte, die wir eigentlich gemacht haben, waren eigentlich, nee, nicht eigentlich, die wir machen, ist das, was ich dann halt eben im Netz gefunden habe und auch, was ich hier beobachtet habe. Mein Sohn war, ich glaube, jetzt die letzten 3 Jahre hier beim BVB in diesem Sommertrainingslager, ne, wo man da eine Woche, bei uns ist das schön Urlaub in Dortmund.
Wer will woanders hinfahren? Ja.
Allerdings haben wir
ins Ruhrgebiet.
Aber meine Frau und ich, wir haben dann eine Woche im BVB-Fanshop gewohnt sozusagen. Haben einfach Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und uns ein Vermögen abnehmen lassen. Naja, auf jeden Fall habe ich gesehen, okay, das, was ich im Internet gefunden habe, wird dort auch so gemacht. Ne? So, und diese Dinge haben wir dann auch in unser Training übernommen. Es sah in unserem Training nicht so einfach und auch nicht so gut und nicht so strukturiert aus, wie ich das in den Videos sehe. Also ich habe mir gerade noch mal auch deinen Podcast mit Christian Streich angeschaut. Ja? Und da sieht man dann ja auch schön, wie diese Trainingsformen gespielt werden und wie schnell das geht. Ich habe immer so das Gefühl, okay, ja klar, die stehen nicht an der Seite und quatschen gerade über, ey, wie war es in der Schule, sondern die stehen da fokussiert auf den Ball, jetzt bin ich dran, jetzt gehe ich ins Feld, jetzt ne, 2 Sekunden, ja. Abschluss, wieder raus, nächster. Da habe ich dann festgestellt, dass das in der Praxis für mich jetzt als Breitensporttrainer mit Kindern, die sich alle kennen, die alle zusammen zur Schule gehen oder vielleicht an 3 verschiedenen Schulen sind, die dann noch so andere Themen mit ins Training bringen, wo sie dann eben auf einmal den Fokus verlieren, ja, und dann eben nicht reinlaufen ins Feld, weil sie sich gerade noch unterhalten, wie war es denn eigentlich gestern mit dem oder das, ne? Ja, und ich glaube, dass das vielen draußen so geht. Du siehst halt das, was in den Videos gezeigt wird, du siehst diese Theorie, dann versuchst du das in der Praxis auch so umzusetzen und merkst, es sieht irgendwie hier ganz anders aus und hat auch noch nicht gleich so den Effekt, ne? Und ich weiß von meiner Frau, die ist auch so als Quereinsteiger-Trainerin geworden, hat auch keinen Fußballkontext, war einfach nur nicht damit einverstanden, weil wir sehr viele Erwachsene im Coaching haben, die wirklich in ihren Kindheiten traumatische Ereignisse hatten. Und da ist uns im Coaching oft auch gekommen, dass diese traumatischen Ereignisse oft auch was mit dem Sport zu tun hatten, mit der Trainerin, mit dem Trainer.
Klar.
Und da schleppen die dann ja ein Leben mit sich rum. Und dann haben wir gesehen beim Sport, ey, hier auch bei uns im Verein passiert das andauernd. Ja, so, da flippt dann der eine Trainer mal aus oder ich sehe hier keinen, der irgendwie richtig rennt oder ich sehe hier keinen, der gewinnen will oder was soll dieser Kackpass schon wieder? Also so eine Standard-Trainer, ich nenne es jetzt mal Kacksprüche, haben wir dann überall wahrgenommen. Und da hat meine Frau gesagt, das kann sie nicht hinnehmen so und muss aktiv werden. Ne, so. Und hat dann angefangen, so Bambini-Training erstmal zu machen. Ne? Und auch nur mit diesen neuen Spielformen. Also die hat dann den Kindercoach gemacht beim DVB, macht gerade beim DFB, BVB, DFB.
Du merkst, wo dein Herz ist. Ja,
genau. Macht gerade ihre C-Lizenz. Ne?
Ja.
Und aber die hat auch sofort festgestellt, wie krass die Widerstände sind. Also auch von anderen Vereinen, im eigenen Verein. Muss das jetzt sein mit den 4 Toren und auch teilweise die Kinder, gerade wenn sie Väter haben, die vielleicht auch noch in der Herrenmannschaft spielen, ja, die Kinder sehen, ah, ja, die spielen auf 2 Tore und dann kommt, ja, wann spielen wir denn eigentlich richtigen Fußball, ne? Und also mit solchen Sachen war sie dann konfrontiert als Neutrainerin, die eh erstmal ein bisschen komisch angeguckt wird, weil sie hat auch nicht Fußball gespielt, warum ist sie jetzt Trainerin, ne?
Und sie ist eine Frau.
Und sie ist
eine
Frau. Genau, so, also da haben wir schon festgestellt, dass zwischen diesen wirklich, also wir sind auch ein bisschen mancher ab und zu konträrer Meinung, aber wir finden dieses Konzept einfach passend, ist auch total schlüssig, auch mit allem, was wir gelernt haben über Psychologie, über Kinder, dass Kinder gar nicht die Wahrnehmung haben mit 6 Jahren für 6 andere Spieler. Das ist einfach, Die Frage stellt sich für uns nicht. Das ist einfach total klar. So, ne? Also, dass die Wahrnehmung da ist, irgendwie, ich habe hier irgendwie so eine Katze, ich und mein Ball und let's go. Ne? So. Und wenn wir dann von denen verlangen, ja, lauf, mach mal breit. Aber breit mit 6 Jahren ist halt noch nicht bei jedem Kind irgendwie, dass das so gut ankommen kann. Aber wir haben halt gemerkt, dass gerade bei Trainern auch oder auch Vätern, Müttern, die halt das jahrelang anders kennen, dass da noch wirklich viele Widerstände da sind, wo man sich so durchbohren muss. Und ich glaube, dass es da einfach auch noch eine andere Form der Unterstützung braucht. Das, was der DFB jetzt gemacht hat, was ihr jetzt gemacht habt, ist ja quasi das, wie setzt du so ein Training um? Und was wir noch brauchen ist, wie findet eine gute Kommunikation in einem Verein statt, wo eigentlich 80% noch aus der alten Schule kommen? So, weil das ist ganz oft die Realität. Ne? Also bei uns sind, würde ich sagen, 80% der Trainer alte Schule. Jetzt kommen ein paar neue, junge Leute nach. Aber da brauchst du nur das Wort DFB sagen. Das macht nicht schon. Mhm. Da was, wenn man noch das Plakat zu so scheiß DFB. Ja. Was soll denn das jetzt?
Ja. Ja. Ja, ich würde das trotzdem, ich würde da einfach mal anknüpfen, ja. ein paar Punkte daraus ansprechen. Also das Erste ist, was ist die Kommunikation und was müssen wir verinnerlichen, um gut zu werden und gut zu sein? So, das hängt erstmal am Trainingsziel. Und wir haben Trainingsphilosophie Deutschland gemacht. Wir haben jetzt mit Ligen angefangen, aber wir sind Trainingsphilosophie Deutschland. Das heißt Montag bis Freitag, keine politische Instanz dazwischen geschaltet. Ich treffe mich oder wir treffen uns mit unserer Mannschaft und bauen das mal auf. Und dann geht es erstmal um Identitäten und wofür stehen wir denn? So, und das Trainingsziel von allen ist die ganzheitliche Entwicklung von allen Spielerinnen und Spielern. So, alle, die da kommen, und dann ist es auch egal, ob das eine B-Jugend-Nachwuchsliga auf Top-Niveau ist, ein NLZ, oder eine G-Jugend im Kinderbereich. Das Trainingsziel ist die ganzheitliche Entwicklung von allen Kindern. Du hast ein paar Sachen gesagt, ich möchte einmal drauf, du sagst, ich bin so ein Technik-Freak.
Ja.
Technik, Fußballtechnik ist wichtig, aber ein defensiver Zweikampf auch. So, das heißt, wenn wir Ganzheitlichkeit nehmen, alles, was du zum Fußballspielen können musst, dann ist das nur im Spiel, weil du angreifen, verteidigen, Athletik, Technik, Wahrnehmung, Team, all das, was Fußball ausmacht, ist nur, wenn du spielst.
So, Technik meintest du? Technik, ne? Kamera. Durch die Kamera, ja, und sowas, aber das war da sein Fokus. Aber okay, da ist ja auch die Frage, brauche ich sowas im Breitensport und am Ende, ne?
Ja. Erstmal brauchen wir Erstmal brauchen wir eine klare Identität, wofür wir stehen. Und das Trainingsziel war vorher, das war so nicht. Das Trainingsziel war, wenn du eine Trainerausbildung gemacht hast, hättest du gehört, mach mal eine Trainingseinheit zum Verteidigen am Flügel. Mhm. Ein taktisches Ziel. So, wo ist Freude? Wo ist Technik? Wo ist Beziehung? Das ist da nicht drin. Mhm. Und wo ist Athletik? Also wo ist Fitness? Das ist erstmal nicht drin. Deswegen die ganzheitliche Entwicklung aller Kinder. So, und jetzt ist im Breitensport das, was du gesagt hast. Wir haben das auf jedem Niveau gemacht und nicht einmal, sondern 100-fach, und wir gehen auch in Schulen, wo die gar nicht aus dem Sport kommen. Das heißt, wir haben neulich unser Schulkonzept gemacht. Da kann die Kinder die Sportart Basketball gar nicht, weil wir spielen im Schulkontext Basketball, Handball und Fußball. Die kann die Sportart gar nicht. Das heißt, wir wissen schon, dass es unterschiedlich ist. Und dann ist aber das Wichtige, dass wir verstehen, es sieht besser aus, wenn die Spieler besser sind, aber die Lernmomente sind die gleichen. Das heißt, das, was du lernen kannst, ist das Gleiche. Niveauunabhängig. Deswegen die ganzheitliche Entwicklung aller Spieler und Spielerinnen als Trainingsziel ist wichtig. Und dann können wir ein bisschen pointieren. Ganzheitlichkeit ist nur, wenn du viel spielst. Das heißt, wir fangen nach 12 bis 15 Minuten an zu spielen. Wer jetzt aber Kinderfußball kennt und du spielst mit denen 7-7 auf einem Feld, dann weißt du, dass ganzheitliche Entwicklung aller Spieler nicht mehr stimmt. Weil da laufen welche nur mit. Die laufen nur mit, die haben den Ball nicht. Die sind gar nicht, das ist so eine Scheinpartizipation. Mhm. Die sind da, aber eigentlich auch nicht. So, also wird daraus klar, wir brauchen mehrere Felder, damit das Format so klein ist, damit wirklich jeder die Chance hat, sich zu entwickeln. So, und dann bauen wir natürlich ein schönes Warm-up ab und dann kommen wir wieder zurück zur Technik. Da kannst du viel Ballkontakte machen, dass du Fußballtechnik ist schwer zu lernen, mit dem Fuß was Feinkoordinatives zu machen, mit dem schwachen Fuß. So, man kann mit links die Zähne putzen oder mit der schwachen Hand die Zähne putzen, aber versuch mal mit deinem schlechteren Fuß was Feinkoordinatives zu machen. Und dann können wir zwischendurch nochmal aus dem Spielen rausgehen und können Torschuss üben und Flanken und Sprints und was du noch, einfach was du machen willst, auf eine gute Art. Und dann wird weitergespielt, weil wir brauchen den Kern des Spielens, um die Ganzheitlichkeit abzubilden. Wir müssen die Formate so klein machen, damit alle Kinder die Chance haben. So, jetzt ist im Breitensport, die Leistungsunterschiede sind krass.
Richtig.
Das heißt, du guckst dann, wer gehört denn in welches Feld? Wer gehört denn wohin überhaupt mal? Weil dann, wir wollen ja nicht das Land sein, was verhindert, dass jemand gut wird. Das heißt, wir wollen schon ein Feld haben, wo die sind, die die Chance haben, gut zu werden und noch besser zu werden. Wir wollen aber auch ein Feld haben, wo die sind, die noch Zeit brauchen, die vielleicht gerade erst angefangen haben, die noch kleiner sind, die schüchtern sind. Und das ist erstmal der Kern davon. Und von da aus können wir dann weitergehen. Wer sich dahinter vereint, die ganzheitliche Entwicklung aller Spieler als Schwerpunkt zu nehmen, dann wird dann Schuh draus. Jetzt kommt aber das Nächste. Wir haben nur ein Viertel Platz und wir haben auch nicht so viele Tore. Das heißt, warum gibt's, also wir brauchen Foninho für die Kleinen, ist das super. Aber wie viele Jugendtore stehen denn bei euch am Platz?
Mit Jugendtoren meinst du die 5x2 oder die ganz kleinen?
Die D-Jugendtore.
Zwei. Nee, vier haben wir. Vier D-Jugendtore.
Ja, vier D-Jugendtore. Wie viele Mannschaften trainieren gleichzeitig?
Dadurch, dass wir nur einen Platz haben, meistens drei.
So, jetzt hast du vier Jugendtore für drei Mannschaften.
Ja.
Das heißt, wir brauchen Lösungen auf ein Tor. Drehen das anders recht. Wir brauchen Lösungen auf Minitore. Weil wenn wir uns dahinter vereinen, dass wir in kleinen Formaten spielen wollen, damit alle die Chance haben, haben wir ein Torthema.
Ja.
Wir haben gar nicht immer ein Platzthema, weil 6000 Quadratmeter, da kannst du was machen, ne? Aber wir haben auf jeden Fall ein Torthema. Und wenn wir gestern dieses 3x3-Turnier spielen mit drehendem Angriffsrecht, dann standen in Brilon standen fünf Tore, fünf Jugendtore. Das sind normalerweise das zwei Felder, weil ist halt ungerade. So, da waren aber gestern fünf Tore, sind fünf Felder. Also kannst du viel mehr Kinder versorgen in dem Prinzip. Und jetzt die Identität, wenn die Leute sagen, ja, wenn du sagst, wir brauchen Leitfaden, ja, wir sind der Leitfaden. Weil wenn du dich dahinter vereinst, wir wollen alle Kinder fördern, bei uns im Verein, weil wir sind ein Breitensportverein, dann schaffst du das nur auf mehreren Feldern. Geht gar nicht. Und dann sind wir auch die Identität. Wir sind nicht nur die Umsetzung. Und das ist das, wenn du das Warum, wenn mir jemand das Warum nicht klar sagt, warum soll ich mich verändern? Wenn ihr mir sagt, Hannes, sei mal anders, ja, warum denn? Da müsst ihr es schon sehr gut erklären können. Wenn ihr mir sagt, ja, aber krass, in dem anderen System hast du nur drei oder vier Kinder gefördert, die anderen fallen runter, da reden wir auch über den Selbstwert von Menschen.
Absolut, ja.
Also da geht's. Du sagst mit deiner Frau, dass wie viele Traumata da drin liegen. Wenn in eurer D-Jugendmeisterschaft, ihr habt ja 9 gegen 9 gespielt?
7-1. In Mecklenburg-Vorpommern ist 7-1.
7-1, ja, das ist überall ein bisschen anders. Wenn da Kinder nicht eingesetzt werden, die werden bei ihrem Hobby für 3 Minuten eingewechselt, die sind nicht im Kader, das greift den Selbstwert an. Das heißt, wir sind absolute Verfechter von 7 gegen 7 auf 2 Feldern, von Zwillingsspielen, mehrere Felder bis Ende D-Jugend. Und dann mach Durchgänge und zähl das zusammen. Weil wir können nicht immer nur darüber nachdenken, was ist da drin, wir müssen auch mal darüber, was bedeutet das für die, die nicht genug kriegen. Und da sind wir dann in Identitäten, wenn wir uns hinter Identitäten vereinen, wie ganzheitliche Entwicklung aller Spieler und Spielerinnen als Trainingsschwerpunkt, wenn wir uns dann da vereinen, wir sagen, Kinderfußball, alle spielen die ganze Zeit auf mehreren von Erwachsenen begleiteten Feldern und auf ihrem Niveau. Wer sich dahinter vereint, findet auch Lösungen mit den Toren. Wer im D-Jugendbereich sagt, 14 spielen immer und nicht 9 spielen immer oder 8, 14 spielen immer, schafft 2 Felder in der D-Jugend aufzubauen. Aber wenn wir nicht die Identität haben und wenn wir diese ganz große Überschrift nicht hinkriegen, dann passiert das, was du beschreibst. Dann, warum soll ich mich verändern? Mhm. Deswegen müssen wir da schon auch eine Klarheit haben in den Priorisierungen.
Das ist, glaube ich, das, was der Verbandssportlehrer meinte, als ich ihm sagte, wir haben dem Ziel Landesmeistertitel alles untergeordnet, auch auf Kosten von Spielzeit schwächerer Spieler. Wo er sagt, geht gar nicht, geht überhaupt nicht, sie müssen alle spielen. Das kriegst du natürlich gelöst, indem du sagst, ja, mach 2 Spielfelder.
Ja, weil das andere ist auch eine Doppelmoral.
Ja.
Wir haben ein Ligensystem, wo du Meister werden kannst, im 7+1. Und sagen jetzt, wir müssen aber alle gleich viel einsetzen, dann werd mal Vierter. Das ist Quatsch. Yeah. Mach 2 Felder, mach ein Zwillingsspiel draus und zähl beide Durchgänge. Also du spielst 5x12 Minuten pro Feld, hast 10 Einzelspiele. Dann kommst du auch von den hohen Ergebnissen weg übrigens.
Yeah.
Und dann zählst du bei 10 Einzelspielen, guckst du, wie es ausgegangen, 6-4. 6-mal gewonnen, 4-mal verloren, 6-4. Das ist dein Ergebnis. So, und wenn du weniger Spieler hast, die im Südbaden rund um Freiburg, die spielen mit D1 und D2. Du meldest einfach noch eine Mannschaft.
Yeah.
Aber das widerspricht dem sportlichen Ehrgeiz. Das heißt, wir brauchen ein Konstrukt, wo mehr Kinder gefördert werden. Und das sind auf jeden Fall, geht das auf mehreren Feldern und dann musst du die Durchgänge ziehen.
Und aber schon mit Ergebnissen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Ja, nicht. Also, mit Ergebnissen auf jeden Fall.
Ja.
Ich sag, es darf nicht davon abhängen, in welcher Liga du spielst nächstes Jahr.
Ja.
Bis Ende E-Jugend sehe ich es auch anders. Ab D-Jugend kannst du es gerne aufschreiben, kannst gerne zählen, aber es darf nicht Meister werden, kannst du, aber Abstiegskampf ist was anderes.
Ja.
Das braucht man wirklich nicht, weil da wird es destruktiv. Was ist Abstiegskampf? Netto-Spielzeit runter, Fokus-Standardsituation, destruktives Spiel.
Ja.
So, das ist für uns Quatsch. Aber ich möchte nochmal in die Überschriften. Wir brauchen, und das auch im Breitensport, wir brauchen dieses Verständnis für die ganzheitliche Entwicklung aller Spieler, Wir brauchen auch, und wir brauchen ein Konstrukt am Wochenende, wo wir möglichst die Kinder fördern, aber fördern heißt auch die Guten. Mhm. Also die, die mal, die besser werden wollen. Mhm. So, und das geht nur auf mehreren Feldern, weil die Leistungsunterschiede sind krass.
Aber wie kriegen wir es hin? Also ganz konkret bei uns im Verein ist es so, du hast mit Robert und seiner Frau Katrin zwei, die absolut diesem Konzept folgen. Die sagen, das ist das, so möchten wir die Kinder entwickeln. So möchten wir gerne, dass der Verein hin, wir möchten gerne anhand dieses Konzeptes auf den Verein übertragen und dass wir das durchziehen über viele, viele, viele Jahre. So. Jetzt sagt der Verein.
Wer ist denn der Verein?
Der Neumühler SV.
Aber wer ist der DFB? Der DFB macht das. Wir haben unsere Gesichter gegeben für die Art zu arbeiten. Ja. Das ist nicht, wenn wir da als DFB draufgeschrieben hätten, wäre gar kein Gesicht gewesen. Ist gar kein gejuckt.
Dann beziehen wir es nicht auf unseren Verein, sondern halt es allgemein. Und dann hast du zum Beispiel den Abteilungsleiter Fußball, der über 30, 40 Jahre im Verein ist und Fußball von einer ganz anderen Pike aufgelernt hat und sich komplett dagegen sträubt. Wie kriegen wir es hin, auch mit euch, mit dem DFB?
Genau, und man muss noch dazu sagen, sich dagegen sträubt vielleicht gar nicht aus der Perspektive, ich will, dass alles so bleibt, wie es war, sondern aus der Perspektive, ich habe Angst, dass dann keiner mehr Fußballtrainer werden möchte. So, weil du hast ja oft da dann eben auch ambitionierte Väter oder Mütter, ja, die sagen, okay, ich heb die Hand, ich mache das hier, ich werde Trainerin oder Trainer. Und dann hast du halt viele dabei, die sagen, ja, nach klassischem System. So. Und dann sagst du als Verein, nee, wir setzen jetzt hier die Trainingsphilosophie Deutschland um vom DFB, und zwar 1:1. Und daran müssen sich auch alle halten. Das ist hier unser Vereinskonzept. So sieht das in der G-Jugend aus, so sieht das in der F-Jugend aus, E, D und so weiter. Und da besteht, glaube ich, die Angst dann, dass dann Trainer sagen, nö, da mache ich nicht mit und gehen und der Verein dann am Ende keinen Trainer mehr hat.
Wow. Also ich glaube...
Also was antworte ich denn da? Ne? Also ja, wenn jemand diese Angst hat.
Ja, ich glaube, ich weiß auch, was passiert. Ihr seid immer in dem Spieltag auch, ne? Wie in dem Spieltag? Wenn die Trainingsphilosophie Deutschland ist ja Montag bis Freitag.
Ja.
Kein Jugendleiter, der wird sagen, ey, pass mal auf, eure C-Jugend darf mit 20 Kindern nicht auf zwei Feldern 4-4 spielen und irgendwie Varianten spielen aus der Trainingsphilosophie, um alle zu fördern. Das heißt, das, was im Training passiert, da gibt es ja kein Trainingskonzept von einem Jugendleiter, wo er sagt, stell die mal alle in die Schlange und spiel mal nur 11-11, damit auf jeden Fall der Stürmer den Ball wenig hat. So, das heißt, im Training zu fördern, das kann erstmal jeder machen. Deswegen unser Ausgangspunkt ist Training. Und da kann jeder Trainer mit seiner Mannschaft an seinem Ort das umsetzen. Und dann sind wir ja schon mal, gut. So, ich war neulich beim Bambini-Spiel, mein Bruder ist Bambini-Trainer, bin eingefahren, dann haben die 3-3 gespielt auf mehreren Feldern. Jedes Kind auf seine Art, der Jonathan Tah spielt das anders als der Florian Wirz. Die Kleinen spielen das auch schon anders, weil der eine macht es technisch, der andere macht es über Zweikämpfe, der andere macht noch ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Du hast mehrere Felder, ist top. Und dann trainiert auf der anderen Seite die C-Jugend und da stehen 16 Kinder in der Schlange beim Torschuss. Dann klappt das komischerweise nicht, dann schickt er sie laufen, weil er sauer ist.
So. Alltag, das ist Alltag draußen.
Ja. Aber das müssen wir hinkriegen. Weil wer das Training dann baut und macht da zwei Felder in der C-Jugend und spielt auch auf größere Tore und in anderen Varianten als die Bambinis, aber spielt auch Fußball als Schwerpunkt vom Training, dann haben alle die Chance, es auf ihre Art zu machen. Was kaputt zu machen im Leben ist viel leichter als aufzubauen. Dass wir können es im Kinderfußball top sein, wenn danach die wieder in der Schlange stehen, die hören auf. Ich würde meinem Kind auch sagen, hör auf. Mhm. Wenn im Training nicht läuft bei 4 Grad, dann haben wir deutsches Wetter. Ne? Wir sind jetzt nicht in Spanien oder in Portugal, wir haben deutschen Winter. Dann trainierst du schlecht und spielst nicht, weil du draußen sitzt, weil du gerade noch nicht gut genug bist. Ich würde sagen, lass klettern gehen, lass irgendwas machen, was Bock macht, was auch deinen Selbstwert nicht angreift. Wer will denn eine traumatisierte Erwachsene haben, die sagen, ja, die Traumata kommen aus meiner Kindheit, weil ich Fußball gespielt habe.
Oder nicht gespielt habe.
Ja, oder nicht gespielt habe. Oder im Training da stand.
Ja.
Das heißt, der erste Schritt ist Montag bis Freitag. Und euer Jugendleiter wird kein Konzept für Training haben, dem dagegen entgegensteht.
Das stimmt.
Hatte. Null. Das heißt, dann diskutieren wir schon wieder über Funinho oder nicht Funinho am Wochenende. Mhm. Das ist ja der allerletzte Schritt. Mhm. Das ist der letzte Schritt der Diskussion. Die erste Diskussion ist, was machen wir, wenn wir zweimal die Woche trainieren? Oder vielleicht, du hast wahrscheinlich auch dreimal trainiert, würde ich jetzt vermuten, wenn ihr die Landesliga gewonnen habt.
Mal wieder, ja.
Dann, was machen wir denn da mit den Kindern? So, und wer das verstanden hat, der wird irgendwann sagen, ach krass, am Wochenende Wir haben das ja gar nicht. Warum spielen wir eigentlich hier, warum spielen wir jetzt in dem Format und ich habe die alle draußen sitzen? Ich weiß doch eigentlich, ich muss die Kinder, ich will doch eigentlich, dass die alle eine Chance haben. Dann kommt irgendwann die Frage, was machen wir denn am Spieltag? So Aufstieg, Abstieg macht ja gar keinen Sinn. Ey, wenn wir wissen, biologisches Alter in der C-Jugend, da spielen 40 Kilo gegen 80 Kilo, weil die wachsen in unterschiedlichen Momenten. Mhm. Wenn wir relatives Alter wissen, dass was anderes ist, ob du im Dezember geboren bist als im Januar, warum, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie kriegen wir das in den Spieltag? Aber der erste Schritt ist Training. Wenn wir Training verstehen, dann sind wir schon viele Schritte weiter. Und wenn der Spieltag dann noch nicht top ist, weil es auch Fußball ist, weil irgendwann sitzt du auch auf der Bank, so, dann finden wir dann die beste Lösung. Dann suchen wir dann die beste Lösung für Samstag und Sonntag. So was die D-Jugenden von den Nachwuchsleistungszentren, ich habe das an vielen Orten begleitet, die spielen jetzt 7-7 auf zwei Feldern, wenn die sich treffen. Dortmund gegen Leverkusen, Bayern gegen Nürnberg. Die spielen das. So heißt das, dass die gar kein 9-9 oder 11-11 mehr spielen? Nein, die können sich doch zwei Tage später nochmal treffen und spielen dann in einem anderen Format. Das ist es gar nicht entweder oder. Aber wir müssen Training verstehen. Sonst reden wir über, wir haben dann, wenn du die Leiter ans falsche Haus lehnst, kommst du nie dahin, wo du hin willst. Wenn aber die in dem Gespräch die Leiter am falschen Haus nehmen, wir fangen an, über den Spieltag zu reden, dann wickeln wir uns nicht. Mhm. Und das ist deswegen wichtig, diesen Ausgangspunkt des Gesprächs, der muss woanders anfangen.
Das heißt aber, im Profibereich wird das schon so gelebt, dass dann auf zwei Feldern gespielt wird. Also wenn ich das jetzt
nicht
verstehe.
Nicht nur im Profibereich, Deutschland ist föderal, das heißt, wir können nicht aus Frankfurt entscheiden, wo du überall was spielst. Aber auf jeden Fall, das Niveau des Gesprächs hat sich unfassbar entwickelt. Du hast wir sind auch mit den ganzen Fußballschulen vernetzt und so. Das ist ja nicht nur, du hast jetzt Dortmund genannt. Aber da sind so viele tolle Inhalte. Und die sind nicht nur toll für die Kinder, die vielleicht mal im Nachwuchsleistungszentrum spielen, sondern die sind auch toll für alle Kinder. Weil du hast ja, wenn du so ein bisschen in Gold, Silber, Bronze fällt, denkst, dann hast du die vielleicht mal sogar hochwechseln oder vielleicht sogar mal für Deutschland spielen. Aber du hast ja auch die Silber und Bronze. Du hast einen Ort für die Mädels. Du schaffst einfach diese Orte. Und das hat sich total entwickelt in einer ganz, ganz tollen Perspektive, weil es die ganzheitliche Entwicklung aller Kinder ist. Es ist nicht nur für die Talente. Deswegen, da entwickeln wir uns gut. Was bedeutet das aber im ländlichen Raum? Kriegt jeder D-Jugendkader bei euch 18 Spieler für ein Zwillingsspiel hin? Nein, dann musst du vielleicht über eine D1 und eine D2 arbeiten, wo dein Ziel ist, alle, dann hast du deine Mannschaft, hättest daraus vielleicht zwei Mannschaften nochmal gemacht, trainierst zusammen, machst daraus aber die einen fahren mit dem Elternteil dann zu dem einen Spiel, die anderen zu dem anderen mit dem Ziel, dass die alle möglichst viel spielen. Dann kannst du trotzdem Meister werden, weil du eine kleine Gruppe hast, mit der du durchziehen kannst, aber vielleicht hast du noch eine zweite Mannschaft, wo die dann hinfahren und dann ist trotzdem mal jemand auf der Bank und dann sagt man denen, pass mal auf, wir glauben aber an dich und dann versuchen wir möglichst viele, viele Orte zu schaffen, wo Entwicklung stattfindet.
Mhm. So ähnlich haben wir es ja gelöst. Wir haben die Gruppe, wir waren 18, 19, 20 Spieler, im Training so ein bisschen gesplittet, was so für meinen Mannschaftsgedanken so halb cool ist, aber wir haben zumindest gesagt, die Leistungsstarken und die etwas Leistungsschwächeren, die splitten wir ein bisschen und lassen die so für sich trainieren und gucken dann, dass die Leistungsstarken ein Landesligaspiel kriegen und am Wochenende dann vielleicht die Leistungsschwächeren in der Kreisoberliga, dass sie alle spielen. So, das,
super.
Das, ja, aber natürlich schießt du ihm und seiner Mannschaft vor den Koffer, weil er sagt, warte mal, aber ich habe ja auch 20 Spieler, die kann ich jetzt nicht alle zu Hause lassen, weil ich kann nicht noch einen runtergeben, weil da wieder der Jahrgang nicht passt.
Ja, dann müsstest du eine dritte Mannschaft
melden. Dann musst du wahrscheinlich eine dritte Mannschaft melden. Und
aber die Probleme kriegen wir, ja. die Herausforderung werden wir immer haben. So, es sei denn, wir sagen, wie im Kinderfußball bis Ende E-Jugend, alle spielen die ganze Zeit, weil dann bedeutet es, du kommst mit 25, der andere kommt mit 17. So, und dann baust du einfach so viele Felder auf, dass alle spielen können. Im Kinderfußball geht das. Ab einem gewissen Punkt wird das schwieriger. Aber es ist der fünfte Schritt gedanklich. Der erste ist, wie organisieren wir Training? Eure D-Jugend, wir würden zum Beispiel das Warmmachen zusammen machen. Ja. Das ganze Begrüßungsritual ist mit allen. Der technische Teil ist mit allen. Der Zwischenblock ist mit allen. Beim Spielen würden wir nicht nur in zwei Felder teilen. Da würden wir auch sagen, Gold, Silber, Bronze. Und dann sind es vielleicht nur 6 Kinder. Und das ist aber, die sind alle gleich viel wert. Ein Problem kriegen wir, wenn die Guten auf die normalen Tore spielen und die noch nicht so Guten spielen nur Foninho. So, da müssen wir auch. Also manchmal gucken wir das dann an und sagen, ja klar hast du Probleme mit den Eltern. Weil du völlig nur die 6 siehst, die kriegen die großen Tore, die anderen stehen daneben und dann gibt es ja noch ganz verrückte Konstrukte. Da gibt es ja die guten spielen Foninho, die schlechten machen Laufschule. Also da gibt es ja wirklich Sachen, wo du denkst, das ist absolut unglaublich. Deswegen ist die ganzheitliche Entwicklung aller Spielerinnen und Spieler, das ist der Schlüssel. Und wenn das das Trainingsziel ist, dann kannst du ganz viel, was gemacht wird, nicht mehr machen.
Wie sehr wünschst du dir mehr Verbindlichkeit mit den Vorschlägen, mit euren Ideen, die ihr ja in die Landesfußballverbände bringt, die aber immer ein, es wäre wünschenswert, es wäre toll. Nee.
Wir sind eine Bildungsoffensive. Wir haben in dem System Dinge, wenn man die versteht und wenn man die in sich trägt. Und das ist pure Logik.
Ja.
Pure Logik.
Aber du brauchst
wir sind argumentativ. Aber wir brauchen ja für Montag bis Freitag keine Verbindlichkeit. Also außer ein Verein sagt, passt mal auf, wenn, und das gibt's ja auch hundertfach, ein Verein sagt, das ist unsere Trainingsphilosophie, du kannst hier nur Trainer werden, wenn du das machst. So, es gibt tausende Trainer, die kommen ins System, weil sie Bock darauf haben. Mhm. Weil sie wissen, ach krass, ich muss den gar nicht mehr auf die Bank setzen. Ach, ich habe jetzt eine Idee, wie kann ich die denn alle fördern? So, es gibt ganz viele Vereine, wo unglaublich Tolles passiert, weil nicht mehr, also was bedeutet das darüber hinaus? Wenn D-Jugend im Zwillingsspiel spielen, jetzt können auf einmal die Torhüter die besten Freunde sein, Eltern auch, weil vorher konkurrieren die. Konkurrieren. So, wir nehmen diese Konkurrenz untereinander, nehmen wir weg. Ihr habt talentierte Kinder, die wechseln ins Nachwuchsleistungszentrum. Die gehen zu einem großen Verein. So, da ist aber noch ein anderer guter Tor. So, jetzt konkurrieren die in der D-Jugend. Was meint ihr, wie das Tischgespräch beim Abendbrot sich verändert, wenn die auf zwei Feldern spielen, die wissen, ach, wir spielen beide. Was das Ängste nimmt. Mhm. Und die Eltern können auf einmal beste Freunde sein, weil du nicht mehr tief in dir hoffst, dass der andere einen Fehler macht. So, da hängen die Traumata drin, die du beschrieben hast. Die hängen in dem System. Und das ist auch unsere Verantwortung, das in die Zukunft so zu denken, dass es bestmöglich ist. Und tut es trotzdem manchmal weh, ja. Aber wir können das halt viel besser machen.
Wenn wir mal bei dem Torhüter bleiben, das finde ich sehr interessant, weil wir haben gerade für die nächste Saison genau solch eine Situation auch. Nimmt das nicht auch so ein bisschen die Reibung im Training, das Kitzeln, ich möchte besser werden als der andere? Ich weiß ja, ich spiele jetzt eh. Ich spiele, ob ich nur auf dem Feld spiele oder auf dem, ist mir nicht egal, aber am Ende spiele ich. Wenn ich aber weiß, ich muss um meinen einen Platz, den es am Wochenende gibt, in der Woche kämpfen, habe ich vielleicht auch eine andere Entwicklung, weil ich dann intensiver trainiere, als oder? Weißt du, wie ich meine?
Also der Hermann Gerland kann alles am besten erklären. Der Hermann hat immer gesagt, wenn du zwei gleich talentierte Kinder nimmst und einer geht dreimal die Woche zur Schule und einer fünfmal, dann wissen wir alle, wer das bessere Abitur macht. Wenn du zwei gleich talentierte Fußballer nimmst und der eine hat auf dem Lebensweg die relevanten Aktionen doppelt so oft erlebt wie der andere, ist der wahrscheinlich besser. So, jetzt sind diese beiden konkurrierenden Torhüter vielleicht auch in ihren Voraussetzungen. Der eine ist im November geboren, der ist ein Spätentwickler, der andere ist schon groß. Wer spielt? Der die Spielwirksamkeit hat, der Größere. Das heißt, das ist ein ungleicher Kampf. In meiner U20-Nationalmannschaft, die sind alle ausgewachsen. So, da wächst keiner mehr. Die sind jetzt so groß, wie sie sind und die sind Profis und die müssen sich jetzt im Profibereich durchsetzen gegen andere, die auch ausgewachsen sind. So, jetzt haben wir aber Spieler wie Alex Pavlovic. Ich wollte gar nicht so viel über Profifußball sprechen. Alex habe ich angerufen und gesagt, Alex, möchtest du Nationalspieler wirst bei der U20? Aber sag mir mal, warum jetzt erst? Ja, Coach, ich war immer klein, ich musste immer kämpfen, aber jetzt bin ich 1,87. So, das heißt, er beschreibt dieses biologische Alter, der hat teilweise gar nicht gespielt. Ja. Der FC Bayern hat super gemacht, die haben ihn im System behalten und er ist jetzt der ist. Aber das ist ein ungleicher Kampf an vielen Orten. Jetzt reden wir über Alex, der top, 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 top ist, der sich so gerade im System halten konnte.
Krass.
So, und das hast du doch die ganze Zeit. Dass wir müssen, am Ende geht es darum, das einfache Mathematik, dass wir für alle Kinder die relevanten Fußballaktionen versuchen hochzuschrauben und dass wir auf dem Weg nicht Scherben hinterlassen, die dann den Selbstwert angreifen, weil nicht zu spielen, nicht eingesetzt zu werden in einem ungleichen Kampf, das ist nicht gerecht. Wenn ich aber gestern das 3 gegen 3 Turnier nehme, wenn du Foninho nimmst, das war so ein bisschen der Vorwurf, weich zu spülen. Foninho ist das Herz. Unfassbar.
Weil du die ganze Zeit in Duellen bist, na klar.
Mir hat neulich jemand geschrieben, ja, katastrophales Konzept, man kann sich gar nicht mehr verstecken. Ja, das stimmt.
Ja, na klar.
Das stimmt. Wenn du jetzt ein Kind hast, was diese körperliche Auseinandersetzung mit einem fremden Kind an dem Tag nicht will, dann verlierst du ja auch in 8 Minuten 12-0. Mhm. So, das ist ein unglaublich schweres Spiel. Wenn du jetzt noch mitbedenkst, du hast keinen Torwart mehr als Überzahlspieler. Du kannst ja nicht mal den Ball hinten über den Torwart rausspielen, um dich dem zu entziehen. Das heißt, dieses Thema so weich gespielt, ist genau das Gegenteil. Du bist die ganze Zeit im Zweikampf. Also wenn wir es 3-3 drehen, ist Angriffsrecht. Ihr müsst euch, wir haben ein Video rausgebracht mit, ich glaube, mit Lars Stindl und Nikola Ludwig. Wie gesagt, der BVB macht das jetzt. Das könnt ihr in Landesverbänden, geht das los. Das ist ein unfassbar hartes Spiel.
Wir haben es gerade auf der Trainingsagenda für nächste Woche stehen, dass wir das genau so umsetzen.
Den Großen, ne?
Unglaublich. Ihr werdet das sehen. Also die Wohlfühloase oder das soll drumherum Freude machen. Das soll den Selbstwert nicht angreifen. Aber auf dem Platz, ich meine, jetzt guckt unser Team an. Wir haben da Lars Bender, Sven Bender, Hanno Balic und so drin im ersten Moment. Wir stehen null für weich gespült.
Das
scheppert die ganze Zeit.
Das stimmt.
So, da scheppert es die ganze Zeit und das ist ja auch dann Fußball, weil wir natürlich auch, und oft werden wir so ein bisschen, so dieses bisschen oberflächlich, ja, wir wollen mehr Ballkontakt. Ja, nee, so, ich habe den Ball, du musst dich auch freilaufen. Das heißt, auch in dem Unmittelbaren ist das öfter. So, ich dribbel, du kannst einen Zweikampf führen. Das heißt, wir können die ganze Zeit Zweikämpfe führen. So ein Top-Trainer, Bennett Wiegert aus dem Handball, der sich das anguckt, boah, man kann Zweikämpfe führen. Christian Streich, boah, man kann Zweikämpfe führen. Die sehen gar nicht die Ballkontakte. Okay. Die Top-Trainer, die sehen gegen, du kannst nochmal einen Zweikampf führen, du hast den Ball voll und kannst ihn wiederholen. So, und das ist halt diese Ganzheitlichkeit aus dem Konzept. Und wir sind die Letzten, die was weich spielen. Wer sich das anguckt, das sind alles harte Spielformen, aber nicht hart im Sinne von, ich bin gar nicht involviert und ich sitze draußen und ich darf nicht mitmachen oder ich habe den Ball gar nicht. Das wollen wir nicht.
Nur irgendwann komme ich ja an den Punkt. Zumindest nach aktueller Kenntnis ist es ja so, irgendwann ist der Samstag da, nach Montag und Freitag.
Ja.
Und dann muss ich eine Entscheidung treffen, nach aktuellem Stand.
Also, nein. Musst du eh irgendwann. Ich muss auch einen Kader nominieren. Als Trainer musst du irgendwann entscheiden, wer ist denn dabei und wer darf wie viel spielen.
Genau, ja. So. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss mich nicht mehr entscheiden, weil wir auf zwei Feldern spielen, das ist einfach nur der Punkt, wo ich glaube, da verlieren wir so ein bisschen Reibung in der Entwicklung, weil es spielen am Wochenende eh alle. Ich möchte keinem, oh Gott, das verstehe mich nicht falsch, ich möchte keinem Spieler Spielzeit nehmen. Ich muss es aktuell, weil ich auch nur 18 mitnehmen darf. Bei einem 23-Mann-Kader muss ich 5 Spieler am Wochenende gerade aussortieren. Diese Reibung, dass diese 5 Spieler unbedingt,
nee. Wenn du jetzt so eine D-Jugend nimmst, du hast 18 Spieler im Kader und du sagst, pass mal auf, wir spielen auf 2 Feldern, damit ihr alle spielt. Wir haben ein stärkeres Feld, ein nicht so starkes Feld. So. Dann weißt du schon mal sehr genau, in welchem Feld du eingeteilt bist.
Mhm.
Wenn du auf dem Feld, wo du bist, nicht spielst und kommst erstmal, warte mal kurz als Rotationsspieler, weil es gibt ja trotzdem Rotationsspieler, kommst mal ein bisschen später rein.
Mhm.
Das weißt du auch ganz genau. Wenn jetzt das eine Feld die ganze Zeit gewinnt und das andere verliert die ganze Zeit, das ist null weich gespült.
Mhm.
Null. Weil jetzt kommt mal irgendwann, jetzt gewinnst du die ganze Zeit auf deinem Feld, die anderen verlieren. Dann rufst du irgendwann mal rüber, ey, wäre schön, wenn ihr auch einmal gewinnt. Weil wir wollen hier den Spieltag gewinnen.
Mhm.
Wirklich gar nicht. Und der Unterschied ist aber, dass du es viel weniger kaputt machen kannst. Weil dieses 14 Spielen die ganze Zeit drüber steht. Das heißt, du verschiebst diese Grenze. Und der C-Jugendtrainer bekommt einen Kader, der immer gespielt hat.
Ja.
Wir haben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir haben ganz oft 4 E-Jugend und keine A-Jugend. Mhm. A-Jugend ist eine Spielgemeinschaft aus
5
Vereinen.
Ja.
Mhm. Ja, weil wir Nadelöhr schon in der D-Jugend haben, wo wir viel zu wenig Kinder fördern. Dann werden 3 gut, die wechseln dann noch den Verein und dann gibt es die Mannschaft gar nicht mehr. Wenn in der D-Jugend aber schon 14 spielen, dann kriegt ein C-Jugendtrainer schon einen ganzen Kader. So, und dann kannst du weitermachen. Wir können ja nicht in einem System, wo der Dropout so ist, dass so viele aufhören, deswegen kommunizieren wir auch gerne für den Breitensport, das sind ja unsere beiden Ziele, mehr Spieler in den Spitzenbereich zu bekommen, die Minuten bekommen, aber dass in der A-Jugend nicht über die Hälfte aufgehört hat, weil das ist Stand jetzt so.
Die Hälfte, spielen nicht also so mehr. Ist die Statistik, die Hälfte.
Ja, mehr.
Ja.
Ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber mehr als die Hälfte hört auf. Dieses ganz viele Kindermannschaften und keine A-Jugend, müssen sich ja ganz viele, die jetzt das hören, angesprochen fühlen. Ach krass, bei uns auch so. Noch eine halbe A-Jugend.
Selbst die B-Jugend ist gerade so, dass sie sich
gerade irgendwie noch so spielen kann.
Ja, aber jetzt fördern wir in der D-Jugend, wir sagen mal, die Entwicklung von Sportlern entsteht über den Lebensweg.
Hm?
Das heißt, wir denken ja jetzt nur in diesem kleinen Fenster D-Jugend. So, aber wir wollen ja in der A-Jugend, dass sie noch spielen. Und dass ihr eine tolle A-Jugend habt, wo die erstmal Freude haben und dass die im besten Fall mit 34 aufhören zu spielen und dann sagen, boah, das war geil. Und dann verletzen sich, sind wir noch nicht beim Thema Verletzung und Schmerzen und Wachstum. Aber das ist doch in dem System dann angelegt, wenn wir zu wenig Kinder fördern.
Aber jetzt komme ich genau dann auf die Frage nochmal nachher, von vorhin, nach der Verbindlichkeit. Ich finde es ja geil, das ist geil, zu sagen, im D-Junioren-Bereich, du kannst alle Kinder mitnehmen, alle spielen am Wochenende, du machst es auf zwei Feldern. Ich wünsche mir dann, weil ich finde es geil, dass der DFB das überstülpen könnte und sagt, alle Landesfußballverbände, das ist das Spielprinzip, wie wir jetzt spielen wollen. Und nicht, das ist unsere Idee, ihr könntet es machen. Ich weiß, da sind wir eben in Deutschland. Das heißt, ne?
Ja, der Föderalismus hat auch historisch gute Gründe.
Definitiv.
Also wenn wir in die deutsche Geschichte schauen, warum es Föderalismus gibt, damit nicht einer alles entscheiden kann, dann steckt da eine gewisse gute Wahrheit Sache drin. Drin,
ja.
Ich will einfach nur sagen, in dem Moment, wo mehr Leute Training verstehen, dann können wir das irgendwann auf einem vernünftigen Niveau diskutieren. Weil sonst brauchst du einen Dolmetscher. Sonst müsste ich mit, wer Training nicht versteht, dann müsste ich schon mit im Raum sitzen, damit du überhaupt ein Gespräch hinbekommst. Weil ihr kennt das alle aus Gesprächen, wo du merkst, ey, fuck, wir kommen nicht. Oh, hab ich's gesagt?
Ist okay, gesagt, ist völlig okay.
Wir kommen gar nicht zusammen. Wir brauchen jemanden, der übersetzt. Und wir sind so ein bisschen die Übersetzer. Aber wir sind halt nicht überall immer vor Ort. Und deswegen ist dieses Identitätsthema und dieses Trainingszielthema ist wirklich, wirklich wichtig.
Okay, verstehe ich also richtig. Alle Trainer, die Bock drauf haben, infizieren mit der Idee. Die sind am Ende euer Multiplikator und dann kommen wir auch rein, ich mach's mal ganz platt, in die Landesverbände, in die Kreisverbände und sagen,
sind wir
drin, ja, in MV sind wir, haben wir vorhin ja gesagt, 5 Jahre zurück. wir kommen rein als Trainer, weil wir sagen, wir trainieren so und so wollen wir am Wochenende bitte auch spielen. So, das ist so der Wunschwerdegang, den Föderalismus zu umgehen irgendwo.
Ja, was heißt zu umgehen?
Nein, also
besser zu werden. Ja, ja, ja. Und das ganze System, wenn wir jetzt ins Bildungssystem und so schauen, das ist ja auch nicht. Ist auch nicht kindzentriert, da geht es um Abprüfbarkeit. So, wie kann ich denn jetzt Sportunterricht gestalten, damit ich am Ende eine gute Prüfung machen kann? Wie kann ich den Deutschunterricht machen, damit ich am Ende eine gute Klassenarbeit schreiben kann, damit ich das prüfen kann, wer wie gut ist? So, das heißt, dieses wirklich das einzelne Kind ins Zentrum der Entscheidung zu stellen, das haben wir in dem System ja gar nicht gehabt.
Mhm.
So, und das ist ein Paradigmenwechsel. Und im Fußball, und das ist ja auch unsere Aufgabe, wir wollen ja auch gleichzeitig den CB- und A-Jugendfußball enttaktisieren, damit nicht die Trainer dann sagen, ja, wir müssen jetzt aber, wir haben im letzten Spiel anlaufen, hat nicht funktioniert, das trainiere ich die ganze Woche anlaufen und dann stehen die da und werden hin und her geschoben und haben dann ein taktisches Thema, was dominiert. Und jetzt kommt das Nächste, wo bekommen wir die Informationen her? Wir schlittern in eine Zeit von absoluter Überinformation. Wenn ich aber keinen Filter habe, was gehört wohin, dann sehe ich von Pep Guardiola ein 10 gegen 8. Und dann durch unglaublichen Sog, wenn ich aber gar nicht weiß, was gehört in meine Altersklasse, was passiert, wenn ich das mache und warum machen die das vielleicht in der englischen Woche bei Manchester City, wo die gar nicht viele Aktionen haben wollen und ich weiß, hab nicht im Kopf, wir trainieren aber nur zweimal und bei zweimal, ein Stürmer hat in 90 Minuten 11 gegen 11, 30 Ballaktionen, wenn ich eine halbe Stunde 11 gegen 11 spiele, hat mein Stürmer 10-mal den Ball. So, wenn ich das nicht weiß, wenn ich jetzt aber 5-mal die Woche trainiere, kann ich ja durchaus ein 11 gegen 11 spielen. Wenn ich jetzt aber nur 2-mal die Woche trainiere,
das ist Käse.
Dann ist das schwierig. Wenn wir diese Filter nicht haben, wenn wir dieses Wissen nicht im System haben, dann kriegen wir immer Probleme. Und dann dann entstehen auch so Fehlerketten. So, dann kommt der Fehler auf den Fehler, auf den Fehler, auf den Fehler und dann ist das wieder keine A-Jugend.
Um nochmal auf diese Trainingsform zurückzukommen und auch um das Ganze wirklich zu durchdringen, also dass wirklich Vereine anfangen, da umzudenken, die noch nicht umgedacht haben. Viele sind schon dabei, umzudenken, viele Trainer oder praktizieren das auch schon lange, aber viele auch noch nicht. Ich glaube immer, dass der Weg über die Eltern geht, ja, weil wenn die Eltern sagen, ey, ich möchte mein Kind in einem Verein anmelden, wo so trainiert wird, dann stehen die Vereine, die nicht so trainieren, automatisch unter Druck, da mal hinzuschauen und vielleicht was zu changen, was zu verändern. Wie sehr, und da hatte ich gerade auch das Gespräch mit einer Mutter, wo das Kind gerne immer auf große Tore spielt. Ja, ich sage, zeig doch dem Kind mal.
Wie alt ist das Kind?
7. So, und ich sage, zeig doch deinen Sohn mal. Ich habe das mal gesehen, gab so einen Videoausschnitt aus dem Training von Borussia Dortmund, wo Julian Brandt, ich glaube 3 gegen 4 oder so, mit einem Speed da durchs Feld rennt und auf ein kleines Tor einen Abschluss macht. Und ich glaube, Nuri Sahin war das noch, sagt, ja, genau so. Es
gibt auch die Bilder von Vincent Kompany, der ganz viele Sachen so macht, den mal einen anderen großen deutschen Verein mit reinzubringen.
Ja.
Weil ich bin ja neutral. das heißt, es gibt auch wunderbare Bilder vom FC Bayern und von vielen anderen Vereinen auch.
Und diese Bilder einfach noch mehr reinzubringen, noch mehr in den Vordergrund zu rücken, damit die Eltern verstehen, ah krass, und auch die Kinder, ah krass, meine Idole, die trainieren ja auch so. Cool, dass Beintrainer auch solche Spielformen reinbringen.
Das Wissen ins System bringen, ne? Die Eltern sind auch ein Teil des Systems.
Ja, jetzt pass auf, jetzt spreche ich mit der Mutter, ne?
Ja.
Und die sagt mir das. Dann sage ich, pass auf, ich kann dir eins versprechen. Ich nutze jedes Jugendtor, was ich habe im Training, damit die Kinder möglichst viel auf dieses große Tor spielen. Auch bei Siebenjährigen. Das heißt, ein 3 gegen 3 drehendes Angriffsrecht können die Siebenjährigen spielen. So, wenn ich da zum Training gehe, die sind jetzt noch 6 Jahre alt, das ist sogar noch Bambini 7, ist ja dann schon, ist ja schon F2. Das heißt, das können die spielen. Mache ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber 18 Kinder und das Entscheidende ist, dass die viel spielen in kleinen Gruppen, weil dadurch können alle viel spielen. Wir haben aber nicht 6 Jugendtore. Deswegen schaffe ich 3 gegen 3 als Basis nicht nur auf große Tore und deswegen spielen wir auf jeden Fall auf die kleinen Tore. Und das ist total wichtig. Und wir rotieren so, dass alle auch auf dieses große Tor, auf diese 1 oder 2 großen Tore spielen, auf die Jugendtore spielen. Und das will ich den Kindern auch so erklären. Sag, pass mal auf, ich war auch Stürmer. Ich war ja auf meinem Niveau ein guter Stürmer. Ich hätte auch lieber ein großes Tor geschossen. So muss mir keiner, weiß ich. So, aber diese Realität ist, wir brauchen das Jugendtor, müssen wir schon mal verstehen. Mit drehendem Angriffsrecht brauche ich nur 1 fürs Feld. Und dann kann ich schon mal mit 2 Jugendtoren 2 Felder machen. Dann spiele ich schon mal auf 2 Feldern die Kinder auf Jugendtore. Und dann mache ich das dritte Feld als Funinho-Feld. Dann rotiere ich das durch. Und solche Lösungen brauchen wir, weil das ist nicht entweder oder. Ein 5-Jähriger braucht kein größeres Tor als ein Minitor. Mhm. Also wenn ihr die 5-Jährigen seht, das reicht. Aber ab der F-Jugend würde ich immer alle Jugendtore, die ich habe, nutzen. Am besten abgehängt, aber wenn nicht, dann ich würde die immer nutzen. So, aber wir haben in der Realität, wenn wir sagen, ey, wir wollen kleine Gruppen und wir müssen eigentlich, wenn wir größer als 3 gegen 3 gehen mit 7-Jährigen, dann haben ganz viele gar keine Aktion mehr, dann brauchen wir die Lösung. Aber das ist dann nicht entweder oder. Und das kann man super erklären. Ich glaube nicht, dass die Mutter danach sagen würde, wenn ich das erklären würde, ja, das wollen wir aber nicht. Wir sagen, ach cool, wir wollen alle Kinder fördern und wir spielen so viel es geht auch aufs Jugend.
Mhm. Okay, das habe ich auch schon mal im Video von dir gesehen. Das ist alles aufbauen und dann auch jeden alles spielen lassen. Also ich glaube, es gab auch mal so den einen oder anderen Trainer, der gesagt hat, okay, die Guten können auf das große Tor spielen und die noch ein bisschen hinterherhängen, spielen auf die Kleinen. Das ist der falsche Weg. Ne? So, also sie sollen dann schon rotieren auf diesen Feldern.
Finden wir schon, ja.
Ja, absolut.
Also ich finde, wenn du jetzt Kinder hast, ich hätte rein hypothetisch 3 Kinder, einmal Januar geboren, hochtalentiert, Juni geboren, bisschen talentiert und Dezember geboren und introvertiert und nicht so talentiert. Da würde ich mir ja wünschen, dass an dem Ort, wo die zum Sport gehen, es für alle gut ist. So, das ist ja unsere Aufgabe im Breitensport. So, dass die einen Ort finden, wo sie glücklich sein können, wo sie mit einem Team funktionieren und auch alles, was Mannschaftssport im Guten ausmacht, so lernen, so zusammenzustehen, gebraucht zu werden, auch mit den ganzen kleinen Erfolgen und Misserfolgen umzugehen, würde ich mir für alle 3 Kinder wünschen. So, und deswegen sollte es auch für alle 3 gut sein. Und wenn du dann auf 3 Feldern denkst, dann geht das. So, auf einem Feld klappt das nicht, weil das Januar-Kind extrovertiert und hochtalentiert gebremst wird in seiner Entwicklung, weil die anderen sind ja irgendwie auch da und das Dezember-Kind und nicht so talentiert hat gar keine Chance, irgendwas zu machen. Und die sind ja alle gleich, und trotzdem sind diese 3 Kinder ja gleich viel wert. Es hat ja nicht ein Kind dann mehr Wert als das andere. Deswegen müssen wir versuchen, diese unterschiedlichen Lernorte zu schaffen. Wisst ihr, worüber wir zu wenig nachgedacht haben und auch Trainer heute immer noch viel zu wenig nachdenken? Das ist die Frage, was trainiere ich heute nicht? Das heißt, du siehst etwas, wir müssen Torschuss trainieren.
Ja.
Und dann trainierst du Torschuss, du siehst aber alles nicht, was du nicht trainierst. So, wir waren nicht gut beim Passen. Dann trainierst du die Woche nur Passspiel. Ja. Du siehst nicht, was du nicht trainierst. So, wir müssen uns immer fragen, was trainiere ich nicht? Und weil Fußball ein ganzheitliches, komplexes Spiel ist, müssen wir immer alles trainieren und da drinnen Schwerpunkte setzen.
Mhm.
So, dann ist die ganzheitliche Entwicklung aller Spieler mit dem Schwerpunkt Passspiel. Dann ist geil, weil dann machen wir auch 2 Kämpfe, dann machen wir auch Torschuss, dann machen wir auch Spaß, dann lachen wir auch, aber wir machen auch mehr Passspiel diese Woche vielleicht.
Das heißt aber auch, logischerweise, bis zu einem Alter, was du vielleicht gleich benennst, gibt es keine Position im Fußball.
Die gibt es ja automatisch. Gibt es ja automatisch mal spätestens ab der C-Jugend, weil ich am Wochenende jemand auf eine Position stelle.
Ja, jetzt wollen wir eigentlich weg von diesem am Wochenende vielleicht. Oder würdest du sagen, im C-Juniorenbereich, da gehen wir dann rein ins
Können wir ja gedanklich gar nicht. Also wir können sagen, wir müssen Training verstehen. Wir wollen mal erstmal als allererstes jeder für sich besser trainieren. Mhm. Aber am Ende, wenn ich jetzt mit der U20-Nationalmannschaft mich treffe, ich nehme das Beispiel, ja, es ist einfach. Ja. So, dann sagen alle, ja, trainierst du nur klein? Ich sage, ja, nee, wir trainieren einmal groß, aber sieh mal unseren ganzen Ablauf. Wir treffen uns montags und am Freitag und Montag ein Spiel. Das heißt, Freitag und Montag ist schon mal 11 gegen 11. Das heißt, wenn ich dazu noch einmal größer trainiere, habe ich schon dreimal große Spielform. Und dann kann ich die vier anderen Male reduzieren, damit die ganzen Stürmer, die wir haben, oft genug den Ball haben. Ja, ja. Sonst kommt der Jenan Pejinovic, Nelson Viper, so, die waren ja Maxi Bayern, Nick Woltemade, Fisnik Aslani. Und wir können da alle durchgehen. Jetzt ist es unfair, wenn ich vielleicht jemanden nicht nenne. Jetzt diese Saison Max Mörstedt, Paris Brunner und so weiter. Die kommen dann zu uns, haben den Ball zu wenig. So, also muss ich dann ja reduzieren. Und wenn ich jetzt diese ganze Geschichte erzähle, habe ich ja schon zweimal 11 gegen 11 und einmal noch 9 gegen 9 und der Rest ist klein. Und so ist es da ja auch. Also alleine, weil ich dann irgendwann entscheide, wer spielt denn am Spieltag links, habe ich ja schon eine Position.
Ja.
Jetzt habe ich noch zweimal Training und dann kann ich ganzheitlich ausbilden und versuchen, dass der überall klarkommt. Und dann stelle ich ihn dahin. Also es ergibt sich dann in dem, wenn du die ganze Woche siehst, Montag bis Sonntag, ergibt sich das alleine aus dem Spiel.
Jetzt bin ich aber im Reitensport dienstags und donnerstags unterwegs. Habe also zwei Trainingseinheiten an 90 ja. Minuten. Habe vielleicht effektiv auch nur 80 Minuten, weil ich mir natürlich den Platz vorher teile
ja.
und mir das Material zusammensuche. Außer wir trainieren vielleicht alle gleich bis zum Anfang. Ja, dann kann ich die Aufbauten ja beibehalten, weil ich sage, das ist das Konzept in dieser Woche genau. Für alle Mannschaften. Aber wie kriege ich das dann unter? Und ab welchem Punkt denke ich dann wirklich auch mal über Positionen nach in dem System, wie es jetzt gerade ist?
Ja, in der D-Jugend, ich denke nicht in Positionen, sondern in Verhaltensweisen und in Fähigkeiten, die du haben musst. Und muss ein Spieler auch mal mit 10 Meter Abstand diagonal verteidigen, um gut zu sein, vielleicht ein guter Außenverteidiger zu werden? Ja, also musst du über ein Feldformat nachdenken, was eine gewisse Breite hat. Damit, und wo du vielleicht noch eine Zentrumlinie verteidigen musst, damit du dann von innen nach außen mit Anlauf verteidigen musst. Wenn du kleine Spielformen machst, ist immer die Gefahr, dass wir uns in dieser Kleinteiligkeit verlieren. Mhm. Das heißt, wir spielen gegeneinander und ich habe dich die ganze Zeit vor mir. Ich muss nie hinter mich gucken. Ich will es aber später, jetzt bin ich aber Sechser und ich muss eigentlich mich mal umdrehen. Also stelle ich den Anspieler dahinter im Training, dass in meinem Rücken was passiert.
Mhm.
Also muss ich jetzt auf einmal die Option sehen, das heißt, der Ball kann auch hinter mich, also muss ich mich schon drehen, ich muss einen Deckungsschatten auch aufbauen, ich muss dann, wenn der Ball dahin kommt, trotzdem zu dir gucken, also teile ich Aufmerksamkeit und muss den Kopf drehen. Und dann denken wir in Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten der Spieler, die bedingen dann natürlich, dass ich überhaupt auch mal ein Sechser auf einem hohen Niveau sein kann. Wenn ich jetzt nie gucken musste, weil alles in so einem engen Blickfeld war, ja, dann kann ich nicht erwarten, dass der später im 11 gegen 11, wenn es komplett scheppert, mit Puls 180, noch so einen 360-Grad-Blick hat. Und deswegen würden wir da in Fähigkeiten sprechen und deswegen sind wir auch sehr, sehr tief in den einzelnen Trainingsvarianten. Es ist ja nicht, wir spielen jetzt mal ein bisschen auf mehreren Feldern. Unglaublich krasse, unterschiedliche Varianten. Also ein 4 gegen 4 mit nur nach vorne passen, wo du immer in einem Zweikampf bist, ist was ganz anderes als ein 4 gegen 4 plus 1 Tore nur direkt. So, wo du einen Überzahlspieler hast, wo du als Abwehrspieler nicht mehr 1-1 verteidigen kannst und du musst springen, du musst den gefährlicheren decken und wo ich am Ende einen anspielen muss, der mit einem Kontakt ein Tor schießt. Das ist völlig anderes Training, deswegen können wir von da aus ja total tief rein, auch in Varianten, in der Rezeptur von Trainingsformen, die ich durch dein ganzes Fußballerleben kriege, die übrigens auch Champions-League-Training ist. Und
wo kriegt der allgemeine Breitensporttrainer draußen genau diese Trainingsform her?
Wir haben
wahrscheinlich viele, die zuhören, sagen, ist ja toll, was der erzählt, aber wo finde ich das?
Wir haben ein Flipbook, das ist digital frei verfügbar für alle. Wir haben die Kontextvideos, wer Stimmen hören möchte, bei YouTube. Wenn da Trainingsphilosophie Deutschland draufsteht, können wir versprechen, dass wir uns die allergrößte Mühe gegeben haben. Wir haben das Flipbook, das ist ein digitales Buch, das ist frei verfügbar, deswegen ist das auch nicht im Verkauf, weil es im Internet jeder haben kann. Das wird auch in der Trainerausbildung genutzt. Da können alle darauf zugreifen, online, du hast es gesagt, online ist ein wichtiges Medium. Wir haben aber auch die Inhalte im Kindertrainerzertifikat, im Jugendtrainerzertifikat, das DFB-Mobil fährt damit durch Deutschland, wer das buchen möchte, wo wir ganz tolles Feedback bekommen, wo genau das gelehrt wird. Und das Schöne ist, in den Varianten, in der ganz konkreten Umsetzung, ich weiß auch nicht alles darüber. Wir haben das erfunden, aber da ist so viel zu lernen. Das hört nie auf. Mhm. Wer das Grundkonstrukt versteht, ist auf Note 3+. Wer Bock hat, besser zu sein, ab da ist es echt eine coole Reise. so wie Fußball auch. Wir werden ja für immer Fußball gucken und darüber reden, weil es gibt ja kein Endstadium. Und das ist da auch der Fall und deswegen kriegen wir die Zustimmung, weil wir kein Produkt haben, was in sich geschlossen ist, sondern was so viel Freiheit lässt, dass du agieren kannst. Aber wir sind so der Ort, wo du, von dem du anfängst und wo du immer wieder hin zurück kannst, wenn es zu kompliziert wird. Und da drin sind nur die Varianten, die für uns zum besten Training gehören. Das ist nicht beliebig, weil wir haben keinen Veröffentlichungszwang. Das unterscheidet uns ein bisschen von kommerziellen Anbietern, weil die müssen veröffentlichen. Ja. Wir müssen nicht veröffentlichen. Deswegen stehen wir denen aber auch nicht entgegen, weil wir nur den Kern abbilden.
Ich versuche mal nur die Fragen so aufzuräumen, die uns auch im Vorfeld so. Hat ein Trainer draußen die Möglichkeit, sich eine Trainingseinheit von 80, 90 Minuten mit euren Konstrukten zusammenzubauen? Oder muss er dann, ich mach's mal ganz blöd, so wie der eine Trainer mir schrieb, ja, ich muss ja dann YouTube-Videos gucken und muss mit dem Zettel daneben sitzen und mir aufschreiben, was die mir da erzählen.
Wer diese digitale Hilfe, wo man das eingeben kann, die sollte eigentlich schon lange da sein. Aber alles, was so digitale Unterstützung ist, ist so eine Sache.
Ja.
Aber dieser Trainer, der sollte sich die Zeit nehmen, sich in dem Buch vielleicht ein bisschen zu lesen oder auch so ein, zwei Videos anzugucken, um zu verstehen,
worum geht es.
Ja. Und dann brauchst du nicht 14 Varianten, um anzufangen, sondern du machst in einem Training ja vielleicht zwei. Du machst ein schönes technisches Warm-up, spielst dann 5x3 Minuten auf mehreren Feldern in einer bestimmten Variante. Und dann machst du noch mal was anderes und dann spielst du noch mal 5x3 Minuten. Dann brauchst du zwei Varianten. Dann nimmst du aus Gleichzahlspielen und Gleichzahl mit Anspielern, also nimmst du halt das raus. Und dann wächst du damit und entwickelst dich damit. Und deswegen ist die eine Rezeptur wollen, aber das Warum gar nicht haben, das ist schwierig, weil zwei Felder sind natürlich für den Kopf schwieriger als eins. Weil da passiert mehr. Du gibst Kontrolle ab. Du kannst nicht mehr alles sehen. Das verstehe ich. Du willst jetzt sagen, ja, aber wir spielen nur D-Jugend um die Meisterschaft. Ich muss doch sehen, was die machen, um eine gute Aufstellung zu machen. Also ist ein Feld. So im
Vorbeschluss.
Das heißt, wenn ich jetzt nicht verstehe und tief in mir trage, warum das zwei Felder sein sollen, dann gehe ich da eh wieder raus. Ja. Deswegen ist das der nächste Schritt. Wir arbeiten in so einem Online-Onboarding, dass man innerhalb von einer Stunde online ein Zertifikat machen kann, wo die 13, 14 wichtigsten Fragen beantwortet sind. Und dann ab da ist es so, wie viel Bock habe ich, tief einzutauchen, aber das Flipbook zu nehmen, da sind alle Trainingsformen drin, da reinzuschauen und sich da Inspirationen zu holen und es dann auf seine Mannschaft anzuwenden, wenn das würde ich empfehlen.
Und jetzt hat er so ein Video geguckt und stellt fest, Videos wurden wahrscheinlich produziert mit Spielern, die im Fokus sind, die vielleicht im NLZ sind oder die den Sprung dahin haben. Und jetzt kommt Roman und sagt, ja, meine unterhalten sich aber gerade über Pokémon-Karten.
Ja.
Wie kriegen wir die so fokussiert, dass die Pokémon-Karten auf einmal nicht mehr die Rolle haben, weil sie ja auch viel mehr in der Aktion sind, als wenn wir jetzt die ganze Zeit nur 10 gegen 10, 9 gegen 9, 9 spielen würden. Wo sie vielleicht mit ihrem Innenverteidiger und Rechtsverteidiger, da passiert eh da vorne gerade, weil gut gespielt gegen schlecht und ja, wir quatschen hier. Und jetzt müssen sie aber den Fokus kriegen.
Ja, wir haben das auf allen Niveaus in allen Altersklassen gemacht. Es gibt auch Videos vom SC Reken. Wir haben die Bensheim-Auerbach-Kids. Wir haben jedes Niveau trainiert und auch gefilmt. Die ersten Videos, die wir gemacht haben, waren zum Beispiel mit SC Eintracht Erx, also SG Eintracht Erx, das war mein erster Verein als Trainer.
Weiß, ja.
Aber die ersten Videos waren halt von da.
Ja.
Wir wissen um die Unterschiedlichkeit, auch in der Motivation. Und trotzdem ist es für uns die beste Lösung, ich frage mal, was macht ihr denn sonst im Training? So, jetzt hast du eine Mannschaft, die ist nicht so auf dem Niveau und die haben jetzt vielleicht auch nicht diesen Fokus und diese Leistungskultur in sich. Wenn du jetzt mit denen nach 12 Minuten auf drei Feldern 3 gegen 3 spielst oder auf zwei Feldern 4 gegen 4, dann hat es ja trotzdem den höchsten Aufforderungscharakter, es sei denn, wir haben nur einen Ball und wir holen den Ball immer.
Ja.
Das heißt, die Kids, die nutzen dann natürlich jede Chance, um was anderes zu machen. Das heißt, ein Balldepot und dafür zu sorgen, dass schnell der nächste Ball kommt, um diese Tür zuzumachen, Mist zu machen, das sind entscheidende Tools. Das hört sich trivial an, aber wenn die den Ball holen und die, ja, der Trainingsphysiotherapeut, klappt aber gar nicht, dann gucke ich mir das an, ja, ihr habt nur einen Ball, der ist jedes Mal weg, weil kleine Spielformen heißt, es wird viel geschossen, Ball ist weg, dann ist immer eine Minute Pause, natürlich machen die Scheiße.
Ja.
So wie wenn die in der Schlange stehen, dann kommst du auch auf 1000 Ideen. Das heißt, diese 5x3 Minuten mit schnell einem neuen Ball zu füttern, vielleicht auch schon mal mit einer Shot Clock zu arbeiten, das heißt Angriffszeiten zu zählen. Ihr habt nur 10 Sekunden Zeit, um abzuschließen. Eine Regel zu machen, wie nur nach vorne passen. Damit schaffst du Leistungskultur und Intensität. So, jetzt bitte nicht das ganze Training mit einer Shot Clock. Aber situativ kann man das nutzen. Und dann bist du auch in der, dann ist wieder aus dem Inhalt, schaffen wir Bedingungen. Wenn dann einer trotzdem gar keinen Bock hat, so dann
ist es,
dann,
ist es
so, dann wird's für uns auch schwierig. Und dann ist, wie heißen die Felder? Die heißen dann Gold, Silber, Bronze, Holz, Systemsprenger. Also müssen wir auch ehrlich sein, gibt ja auch Kinder, die sind auch sehr schwer in Gruppen zu integrieren und so. Da musst du dir echt Gedanken machen. Aber aus dem Inhalt können wir dann trotzdem da versuchen, es bestmöglich zu machen. Oft sehen wir es dann und sagen, ja klar habt ihr das Problem, weil ihr habt nur einen Ball. Und die Pausen sind so lang, dass so viel Raum ist, Mist zu machen, dass der natürlich genutzt wird.
Vielleicht mal eine Frage, ne? Also, das klingt alles gut und ich bin auch total dafür, das so zu machen. Und gleichzeitig haben wir ja auch immer noch diese Alltagsrealität. Ja, jetzt nehme ich mal, Steppo ist so einer, der ist eine Stunde vorm Training da, ja, der kann sich die Zeit auch nehmen, nimmt sich die Zeit auch und sagt, das, was du gibst, bekommst du auch. Also, wenn ich viel ins Training investiere, sieht das auch die Mannschaft. Bei ihm sieht es ähnlich aus, wie du es gerade beschrieben hast. Er hat 30 Bälle auf dem Platz. Für jede Übung ist schon das Balldepot vorbereitet. Ja, die Kinder sehen, hier wird was gemacht. Das kann nun aber nicht jeder leisten. Gleichzeitig haben wir natürlich auch, und dann schließe ich mich mit ein, Trainer, die dieses Ehrenamt übernommen haben. Ja, und jetzt, sag ich mal, 10 Minuten vom Training erst da sein können, weil es im beruflichen Kontext oder auch im familiären Kontext einfach nicht anders darstellbar ist. So, und den sag ich jetzt, ja, und in den 10 Minuten sorgt bitte noch dafür, dass 30 Bälle aufgepumpt sind, dass die...
habt ihr denn im Training? Wie viele Bälle habt ihr?
Wir haben aktuell 25, weil wir 30 von ihm übernommen haben.
Wo sind denn die anderen 5 eigentlich?
Weiß ich nicht, im Trainingslager verschwunden. Es ist so.
Also Mindestanforderung bei uns war immer mindestens ein Ball pro Spieler. So, das war das
Mindeste. So, und also ist jetzt Paradebeispiel bei uns im Verein, ja, Steppo. Da sieht das so aus, wie du es gerade beschrieben hast. Aber das kann, und wir haben auch 1-2 Jugenden, wo dann 4 Trainer sind, die das auch leisten, ne? Wo wir auch sehen, die sind gut vorbereitet. Aber wir haben auch Mannschaften, wo halt eben nur ein Trainer da ist und die das gar nicht so leisten können und die vielleicht auch die Ausrüstung so nicht haben. Ja, weil das geht dann los, wenn wir jetzt zum Verein gehen und sagen, wir brauchen für jede Jugendmannschaft 40 Bälle, sag ich mal. Also 2 20er Säcke. Dann geht schon wieder los.
Oder nicht 40 Bälle für 20 Spieler, ne? Also jeder einen Ball.
Ja, du siehst doch, der hat innerhalb von 3-4 Jahren 5 Bälle irgendwo hingeschossen. Also ein bisschen Puffer muss da sein.
Nee, aber die Frage. Er redet erst zu Ende.
Genau, also die Frage geht dahin, was mache ich dann als Trainer, der jetzt, sag ich mal, nicht so viel Zeit hat, das A so intensiv vorzubereiten, weil ich muss mir ja auch Videos angucken, diese Bücher anschauen und so weiter und so fort. Was mache ich da? Wie fange ich an, um das Training für die Spielerinnen und Spieler gerechter und besser zu gestalten, ohne dass ich gleich zu 100% einsteige in die Trainingsphilosophie Deutschland, weil ich das vielleicht gar nicht so umsetzen kann. Wo starte ich?
Wir sind die größte Hilfe für dich, die es gibt. Wie viele Kinder sind da beim Training?
Bei den Kleinen haben wir immer so 12 und bei den Großen sind es 18.
Genau, nehmen wir die Kleinen.
Ja.
Du kommst zum Training und du weißt, 7 Jahre alt sind die?
Ja, 6, 7 Jahre alt.
So, genau. Und du weißt, erstmal kommst du einfach dahin. Jetzt hast du eine klare Struktur im Kopf, 12 Minuten Technik, danach mehrere Felder spielen, dann nochmal Technik oder Athletik oder Spaß und dann nochmal 5x3 Minuten mehrere Felder. Das hast du schon mal im Kopf.
Mhm.
So, das heißt, du hast schon mal nicht, ich komme dahin und ich weiß gar nicht, was los ist und ich habe eine Struktur im Kopf. So die beste Trainingseinheit für uns. Jetzt sind das 12 Kinder, also rechne es aus. Okay, 7 Jahre alt, wäre cool, wenn nicht größer als 3 gegen 3 ist, 2 Felder. Wie viele Jugendtore sind da?
Also 2 Jugendtore und dann haben wir, glaube ich,
nee, also die Jugendtore ist für dich immer die 5x2. Davon haben wir 4 und dann haben wir 6.
Ja, wie viel hast du beim Training bei den 12 Kindern? 1 oder keins? Oder?
Ja, oder 2. Es kommt auch drauf an. Die
ja, dann nehmen wir 1.
Ja.
Nehmen wir 1. Dann sagst du, okay, 3 gegen 3 bei dem einen Feld bin ich der Torwart, weil die sollen 3 gegen 3 drehen, das Angriffsrecht spielen. Ich will auf 2 Feldern 3 gegen 3 spielen, das andere ist ein Foninho-Feld, weil ich habe nur ein Tor. So, jetzt nimmst du einen Elternteil, weil die bringen die eh. Du hast ja vorher einen Elternabend gemacht, am Anfang der Saison hoffentlich. Hast gesagt, pass mal auf, ich brauche Unterstützung. An dem anderen Feld, an dem Foninho-Feld, steht dann jemand und ein Elternteil und sorgt nur dafür, nächster Ball, nächster Ball, nächster Ball, spielst 5x3 Minuten. So, und dann guckst du, teilst du ein, wer ist nach Gold und Silber, also wer ist schon weiter, die spielen in einem Feld, bei dir, Trainer ist Angriffsrecht, fängst an zu spielen, die anderen spielen auch, Foligno, und dann tauschst du hin und her, du coachst da ein bisschen, der andere macht nur immer den neuen Ball, weil das ist der beste Trainer, also das drängende Rest der beste Trainer, weil Fußball passiert. Und dann machst du zwischendurch noch mal ein bisschen Technik. Du bist ja eh schon im Tor, dann können die ein bisschen schießen. Vielleicht hast du auch einen Torwart, der da rein will. So, weiß ich nicht.
Ja, doch, haben wir auch.
Ja, hast du auch. Genau, dann kannst du da drin schon agieren. Und dann hast du schon eine klare Struktur, in der du arbeitest. Und dann spielen die am Ende von dem Training 10x3 Minuten 3 gegen 3. Dann kann das Training schon nicht mehr richtig schlecht gewesen. Mhm. Wenn wir ganzheitliche Entwicklung aller Kinder nehmen. Bei den Großen, wie alt sind die?
13, 12 und 13.
Ja, dann sind das sind's auch zwei Felder, dann hast du vielleicht zwei Jugendtore und dann spielst du zum Beispiel zweimal auf ein Tor mit dem drehenden Angriffsrecht. Bis da, wo du bist, machst du vielleicht nochmal eine Variante. Das andere ist so der Bolzplatz gedacht. Hast auch einen Erwachsenen da stehen, weil da Schuhe zu binden, ich komme aus dem Ruhrgebiet, Schlägerei verhindern. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns muss man noch mal ein bisschen gucken.
Wegen offener Schnürsenkel?
Nein, so insgesamt
Schlägereien?
Ja, wäre schon gut, wenn ein Erwachsener bei dem Feld ist.
Ah, nee, da sind wir Mecklenburg-Vorpommern.
Das geht auch mit dem Kapitän. Aber du hast am Ende, ist es dann halt bei den größeren 4 gegen 4. Die wollen, da musst du aufpassen, dass du wechselst, dass alle das Gleiche bekommen. Dann hast du in deinem Training, ist alles viel, viel einfacher. So, jetzt sind die ungerade, jetzt sind es nicht 18, sondern 19. Und jetzt weißt du, okay, ich kann mit einem Neutralen spielen, Tore nur direkt. Ich kann mit dem Anspieler spielen, der das Angriffsrecht dreht. Dann mach ich es nicht mehr über eine Linie, sondern steht jemand, den spiele ich an. Dann war der vielleicht vorher krank, dann muss ich den ein bisschen dosieren. Dann hast du ganz einfache Mittel. Auch wenn du gar nicht tief rein willst, hast du aber trotzdem schon eine Struktur im Kopf und ein Grundprinzip, wie dein Training immer gut ist. Und dann gibt's die Leute, die wollen tiefer rein, die sagen, boah, ich hab das da mit Abseits und müssen die Anspieler nicht, was ist tief oder diagonal und haben die zwei Kontakte oder einen Kontakt. Und wenn der eine den Ball hat, kann der andere einlaufen. So Open End, ne? Können wir diskutieren, auch mit Berufstrainern, treffe ich mich mit dem Edin Terzic hier treffen, können wir genauso sitzen, wie wir hier sitzen, können wir stundenlang noch drüber diskutieren. Kannst du alle dazu setzen, aber mit den Nationaltrainern sind wir genau da drin dann. Aber du hast eine Grundstruktur, die gut ist. Und dann helfen wir genau den Trainern und Trainerinnen, die gar keine Zeit haben, weil du einfach dann eine Idee hast, was ist die Alternative? Dann kommst du und weißt es gar nicht, was machst du, stehen in der Schlange. Ja, dann mache ich Torschuss. So mit 16 Kindern. Dann sind wir bei dem C-Jugendtraining. Dann sind wir bei dem C-Jugendtraining. Das heißt, es wird viel einfacher für die, die keine Zeit haben, weil der Unterschied zwischen Note 3 plus und Note 5 ist eklatant. Mhm. Und in dem Spielen auf mehreren Feldern. Also dann entscheidet ja das Kind, wie gut es ist. Wenn wir die in die Schlange stellen, haben wir das entschieden. Mhm. Das ist auch ein Unterschied.
Aber ich muss einmal Zeit investieren. Ja, also ich nicht jede Woche, aber ich muss mir schon einmal Gedanken machen, was ist bitte mein Grundgerüst? Und da kann ich ja Woche für Woche variieren im Inhalt. Aber das Grundgerüst,
ich muss mir einmal, sich doch bitte ohne Mist. Ja. Ich muss mir einmal eine Stunde Zeit nehmen.
Ja, genau.
Aber wir arbeiten mit Kindern.
Bin ich bei dir.
Also wo brauchst du überall ein Zertifikat und musst investieren? Hier bei unserer Handballmannschaft, da musst du einen Zeitnehmerschein machen. Das heißt, da müssen Eltern losfahren. Und die fahren dann eine Dreiviertelstunde, müssen einen Zeitnehmerschein machen, damit die an dem Tisch sitzen können und das Ergebnis einzugeben. Ja. Und wir sind nicht bereit, uns eine Stunde so ein Video anzugucken?
Ich bin da vollkommen bei dir.
Also das verstehe ich nicht.
Ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, aber da bin ich ein anderer Typ. Ich bin eben auch die Stunde vorm Training da, um auch mit den Spielern zu interagieren und so. Das muss man
ja, aber ich rede jetzt über zweimal eine Stunde in dem großen Ganzen.
Genau.
Und das sind auch die einzigen Leute, die gegen uns argumentieren können, die den ersten Satz nehmen und den rauspicken. Ja, ihr habt ja die Ergebnisse. Wir spielen ja gar nicht mehr auf große Tore. Ja. Das ist die einzige Chance zu argumentieren, aber das ist natürlich in einem Ausmaß oberflächlich und ohne diese zweimal eine Stunde, wo ich dann auch sagen muss, wenn wir so sind, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir keine A-Jugend mehr haben.
Das ist, finde ich, ein ganz schöner, ein ganz schönes Warum. Ja, weil ich habe mir vorher die Frage gestellt, was antworte ich denn jemanden, der sagt, ja gut, DFB, Trainingsphilosophie Deutschland, das ist dafür da, damit Deutschland mehr Talente bekommt. Ja, weil andere Länder einfach mehr Talente haben und der DFB wünscht sich auch mehr Talente und wir Breitensporttrainer sollen jetzt mit dafür sorgen, dass mehr Talente rankommen. Aber ganz ehrlich, ich habe hier in meiner Mannschaft nicht ein einziges Talent gesehen, deswegen brauche ich den Kram nicht machen. Ich übe lange Bälle vorne auf meinen einen guten Stürmer, der macht dann 5 Tore und dann gewinnen wir hier die Liga. So, was antworte ich so ein? Und jetzt haben wir natürlich ein schönes Argument, weil es ist auch bei uns, glaube ich, so, dass wir gar keine A-Jugend haben.
Nehmen wir mal.
Genau, und das soll sich ja natürlich auch in der Zukunft ändern. Und da dieses Warum runterzubrechen, nein, es geht nicht darum, den DFB mit Talenten Talente zuzuspielen. Deswegen machen wir das nicht, sondern wir machen das, damit weniger Kinder aufhören, Fußball zu spielen, damit wir am Ende des Tages auch eine gesunde und große A-Jugend haben, die dann auch unsere Herrenmannschaft hier im Verein weiter auffüllen kann. Weil da endet es ja dann, dass auch da immer weniger Spieler sind oder immer weniger Männer auch die Zeit finden, das zu machen und das ja, dann sich so ein bisschen ausdünnt. Und ich glaube, wenn wir das so mal runterbrechen auf das, ey, wir machen das, um mehr Leute hier im Verein zu halten, um mehr Spieler im Verein zu halten, damit wir später auch eine gesunde und große A-Jugend haben, glaube ich, schon mal ein Schritt auch in der Kommunikation, auch in der Vereinswelt, wo dann nicht gleich der Erste die Hand hebt und sagt, ja, wir machen das jetzt hier für den DFB, damit die mehr Talente kriegen. Also sehe ich jetzt gar nicht ein. Ne?
So. Aber ist das nicht auch so? Das ist doch aber auch ein Teil der Wahrheit, dass wir auch schon mehr Talente daraus generieren wollen, weil wir auch mehr Spieler im System halten.
Talente haben wir ja.
Ja.
Müssen sie halt fördern.
Hm?
Weil wir sind in der, Talente sind ja da. Auf euren 6000 Quadratmetern Fußball. Wenn ihr es richtig, richtig gut macht. Kam schon mal irgendwie ein Bundesligaspieler aus eurem Städtchen?
Ja.
Wer kommt daher?
Wir haben Mathis Hansen, der spielt, glaube ich, jetzt.
Mathis ist ein wunderbarer Spieler,
ja? Bei uns in der U20. Wir haben Hauke Wahl,
ja.
ist meines Erachtens Schweriner. Wir haben jetzt ein paar, die auch aus Schwerin in NLZs gegangen sind. Das ist auch immer, genau. Selbst 3 aus meiner Truppe haben es geschafft. Super, freuen wir uns. Wobei, freuen wir uns, ist wirklich etwas, wo man sich reflektiert. Am Ende wird dir im ersten Moment als Mannschaft einer deiner besten Spieler genommen.
Ja, natürlich.
Dann stehst du und sagst, das ist doch kacke. So. Und musst irgendwann reflektieren und sagen, wie geil ist das eigentlich? Wie
klar,
geil
ist das eigentlich? Unglaubliches Kompliment. Und dadurch, dass er ja nicht nur 3 gefördert hat, bricht jetzt nicht alles zusammen.
Ja, richtig.
Also an eurem, um die Brücke zu bauen, an eurem Ort, da sind ja diese mehreren Felder. Und da ist auch bei jeder Mannschaft ein Feld, wo die sind, die Bock haben, besser zu werden. Und die werden da gefördert. Dann musst du trotzdem den Weg noch gehen. Aber das ist, am Ende ist es beides. Und Trainingsphilosophie Deutschland, der allergrößte Prozentsatz unserer Fußballer und Fußballerinnen spielt nicht leistungsorientiert. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Trainingsphilosophie Deutschland genannt haben, muss das für alle gut sein.
Ja,
weil dann wäre der Name wär Wahnsinn. Und das hätten wir aber auch nie gemacht. Das heißt, in dem Aufschlag, dann hätten wir es auch nicht veröffentlichen dürfen, so über YouTube und so. Dass wir sind uns diesem gesellschaftlichen Auftrag extrem bewusst, dass das für alle gut sein muss. Und dann ist es genau, wie du es gerade beschreibst. Der Trainer, der mit dem langen Bällen auf den Stürmer das Spiel gewinnen will, ne? Der macht 2 Felder, stellt seinen Stürmer in ein Feld und spielt immer einen langen Ball da rein und das geht dann geht das 4-4 los. So, der kann sogar diesen langen Ball auf den Stürmer da reinbauen, spielt offensiv gegen defensiv, geht damit los, den versuchst du festzumachen, dann hast einen Auftaktball, bleibst aber in der Idee. So, der kann sogar, dann würde ich sagen, ja, wenn das deine Idee ist, ist doch kein Problem. So, aber ganzheitliche Entwicklung heißt ja auch, dass du übst, das zu verteidigen, dass du aus dem runtergefallenen Ball weiterspielen möchtest und du kannst sogar das einbauen, indem du einfach einen Auftaktball hast. Dann legst du deine 10 Bälle, wenn die noch da sind, legst du die an die Mittellinie und hackst dir den langen Flugball in dein 4-4 Feld. und dann bleibst du trotzdem in der Idee. Also, ich sage, das ist ja nicht entweder oder, sondern das ist, selbst das würde gehen.
Ich habe einen Spieler vergessen. Es tut mir leid, ich muss das, sonst kriege ich wir haben gerade einen Spieler, U16 Nationalspieler, der auch in der Mühle gelernt hat und ich komme nicht auf seinen Namen, spielt jetzt beim HSV und ich hoffe, mir fällt der Name noch ein. Oder du guckst in deine Datenbank.
Nein, ich gucke jetzt
nicht. Ich komme nicht drauf.
Wir reichen das nach an dieser Stelle. Ja? Also wir schreiben das.
Ärgert sehr, weil da haben wir gerade, der ist gerade vor kurzem U16 Nationalspieler geworden.
Ja, aber dann habt ihr das ja schon. Wir wollen halt zurück zum Breitensport. Wir wollen die Leute sagen mal, wir haben keinen Platz. Wir haben wieder wie Russen der Mittelkreis. Ja, keine Ahnung, 50 Quadratmeter. Ich sage, nee, 262, komm mal irgendwas. So, da passt auch dieses Haus hier in Starnberg, wo wir gerade sitzen. Passt da rein. Also ein Viertelplatz ist 1500 Quadratmeter.
Mhm.
Da kannst du schon was machen. Wenn natürlich irgendwann, Aber das ist ja nicht bei euch der Fall. Wenn du jetzt Städte nimmst, die haben dann Wartelisten und so Ballungsräume. Da sind dann irgendwann wirklich zu viele Kinder. Aber bei euch würde ich jetzt vermuten, dass du da viele kleine Felder auf die Plätze
versorgen kannst. Ja, also nicht vergleichbar. Wir hatten das gestern auch. Wir können natürlich Mecklenburg-Vorpommern nicht mit dem Ruhrgebiet vergleichen. Also zum einen sind hier viel mehr Menschen, viel mehr Kinder. Dementsprechend kommen hier auch am Ende viel mehr Bundesliga-Profis etc. raus, sage ich mal so ganz banal. Ich glaube auch, dass die soziale Komponente, wo komme ich her, ein ganz großer Fakt ist, wie hungrig bin ich, den Sprung nach oben zu schaffen? Nein?
Gar nicht.
Gar nicht? Würdest du wirklich sagen, spielt gar keine Rolle, ob ich, ich mach's mal ganz platt aus einer Millionärsfamilie oder aus einer Hartz-IV-Familie komme? Gibt's da keinen Unterschied?
Beschäftigt ihr euch ein bisschen mit dem norwegischen Sport?
Wenig.
Norwegen hat einen Staatsfonds, wenn ich es richtig weiß, sind in dem Staatsfonds 700.000 Euro pro Kopf.
Ja.
Norwegen, die haben Haaland, die haben Sørloth, die haben Odegaard dahinter, die haben, glaube ich, 6 Millionen Einwohner und es ist immer kalt.
Ja.
und dunkel. also wirklich gar nicht.
Okay.
Also wir haben teilweise die besten, Norwegen ist ja auch in den ganzen anderen Sportarten, da kannst du ja in die Leichtathletik schauen, in Dänemark, Dänemark Handball, die Männer, denen geht es ja jetzt nicht so schlecht. Hm? So, die sind Weltspitze. Da kannst du so durchgehen. Das heißt, wir haben es am schlechtesten. Und das zu akzeptieren, das ist erstmal der allererste Schritt. Weil wenn Portugal 10 Millionen Einwohner hat und dann so eine Nationalmannschaft, ja, dann heißt das erstmal, ui, da musst du erstmal im Spitzensport sagen, müssen wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir das gut gemacht haben.
Kurze Zwischenfrage zu Portugal, weil genau diese Diskussion hatte ich mal mit einem Vater, als wir angefangen haben. Und da habe ich das auch irgendwo aufgeschnappt, dass Portugal halt einfach viel mehr Talente produziert als Deutschland.
Nein, die produzieren nicht Talente, weil Talent ist überall. Talent ist überall.
Und da hat er gesagt...
Ja, also in Portugal wohnen nicht, bei den 10 Millionen Einwohnern, wohnen nicht 100.000 Talente und wir haben 82 Millionen, hier wohnen nur 50.000.
Ja.
Also das ist Förderung, weil Talent wohnt überall.
Also sagst du, sie haben die Talente besser gefördert?
Das ja, natürlich. Ist
genau.
Genau.
Genau, weil der hatte dann zu mir argumentiert, ja nee, die Portugiesen sind halt wahrscheinlich von der Veranlagung her talentierter als wir Deutschen.
Nein, nein, nein.
Das ist Quatsch.
Nein, wo wir aufpassen müssen ist, und da wird es ganz interessant, wenn wir jetzt nach Portugal schauen, was machen die denn? Dann haben die besseres Wetter und die können länger draußen Fußball spielen.
Ja.
So, das heißt, wie machen die Skandinavier das? Die machen das über Schulkonzepte, weil die können nicht jetzt um 21 Uhr im November in Norwegen auf so einem Bolzplatz, weiß ich nicht, ob da jemand spielt. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich würde es vermuten, da ist keiner. So, bei uns ist aber im November auch keiner um 21 Uhr auf dem Bolzplatz, in Portugal schon. Deswegen müssen wir schauen, was ist der Weg für uns? Und wir brauchen gute Schulkonzepte. Wenn wir Sportler wollen, also Trainingsphilosophie Deutschland ist ja zweimal die Woche, vielleicht dreimal die Woche, aber eigentlich müssen wir in die Schulen rein. Wir haben wunderbare, also wir kriegen jetzt auch den Zugang. Haben jetzt Lehrkräftefortbildung gemacht, zum Beispiel in Stuttgart in der Porsche Arena vor 350 Lehrkräften, weil wir auch da Sportkonzepte brauchen für den Ganztag und besseren Zugang zu entwickeln. Könnt ihr euch auch anschauen. Wir haben das mit Turit Knag und Christian Streich veröffentlicht, die Videos. Wir hatten in Stuttgart 350 Lehrkräfte da zu dem Thema elitär, haben dann angefangen, die Kinder kannten die Sportarten gar nicht. Also, das ist eine gemischte Tüte. Aber da brauchen wir auch bessere Sportkonzepte. Und vor allem nicht nur mehr Sport, sondern besseren Sport. Weil 30 Kinder, gemischte Tüte in der Sporthalle, wenn du da nicht auf mehreren Feldern das verstehst und dass das der Kern ist, wie du das einteilst und so, dann klappt das nicht. Da auch im Wertecoaching reinzugehen. Aber wir wussten zu wenig über Training. Portugiesen, bei Benfica musst du nicht erklären, spielerzentriert. Das ist für die völlig klar. Bei uns war es taktikzentriert. So, das heißt, in dem Moment, wo du mehr Wissen im System hast, entwickeln sich natürlich Sportler besser. Und dadurch, dass Norwegen es aber auch besser macht und Dänemark oder gemacht hat, können wir jetzt nicht sagen, ja, die Portugiesen, da wohnen mehr Talente, sondern wir müssen uns da strecken. Kroatien hat 4 Millionen Einwohner.
Okay, lass uns das einmal ganz kurz runterbrechen für alle die vielleicht auch gerade erst angefangen haben, Trainerin oder Trainer zu werden. Also, spielerzentriert, taktikzentriert. Das bedeutet im Prinzip, in Portugal hat man schon früher erkannt, dass es sinnvoll ist, den Spieler zu entwickeln oder auf die, so wie du es erklärt hast, dass wir als Credo rausgeben, okay, wir wollen jeden Spieler entwickeln und irgendwie auch jeden Spieler mitnehmen. Und in Deutschland hat man gesagt, okay, wir setzen halt ganz, ganz viel Wert auf Taktikschulung. Wie darf ich das verstehen?
Nee, es ist auch eine Identität. Es geht noch tiefer. Jetzt hat eure D-Jugend ein Spiel. Ihr habt ein Spiel und im Spiel passiert ja was. So, ihr habt die Abstöße nicht sauber rausgespielt. Oder ihr wart im Spielaufbau insgesamt nicht gut genug. Wenn du die Taktik in den Mittelpunkt deiner Entscheidung stellst, dann heißt die Trainingseinheit danach in der Woche, lass uns Spielaufbau trainieren. Mhm. Wir machen Spielaufbau. Und dann waren vielleicht die Ecken nicht gut genug, dann mischt sich das, wir wollen Spielaufbau offensiv und Ecken defensiv und daraus entsteht deine Woche. So, dann bist du themenzentriert, taktikzentriert. Es können ja auch andere Themen sein. Wir haben uns angeschrien, lass mal an der Kommunikation arbeiten. Wenn du spielerzentriert bist, sagst du, ich möchte alle meine Spieler weiterentwickeln. So, die Spieler sind im Zentrum dieser Woche und dabei trainieren wir auch Spielaufbau. So, und das ist ein anderer Ausgangspunkt. Und Trainerausbildung, Trainerentwicklung war bei uns, erst war es Taktik, dann wurde es Spielprinzipien genannt. Eigentlich ist es ein bisschen frech, weil man hat dem Kind einfach einen anderen Namen gegeben. So, Taktik war verböhnt, wie können wir das denn noch nennen? Spielprinzipien, aber wenn das zu viele Leute hören, dann, wenn ihr das rausstellt, kriegt ihr Klickzahlen. das heißt, dem Kind wurde ein anderer Name gegeben, aber am Ende ist der Schlüssel, den Einzelnen, den Menschen ins Zentrum der Entscheidung zu stellen, sich dann nicht von Themen, die passieren, treiben zu lassen.
Okay.
Und das ist ein anderer Ausgangspunkt. Deswegen ist das auch noch mehr als eine Identität. Also es ist noch viel mehr als und die Auswirkungen siehst du ja nicht nach einer Woche, sondern wenn wir jetzt mit den Kindern arbeiten, auch im Breitensport, dann ist das ja ein Marathon. Und dann machst du ja, also nur weil wir jetzt eine Woche Trainingsphilosophie Deutschland trainieren, bist du jetzt nicht nächste Woche viel besser. Sondern das geht ja dann um 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, 2 Jahre, 4 Jahre, 8 Jahre. Wir sagen immer, wenn du zwischen F- und A-Jugend jedes Jahr 3% nicht entwickelst beim Spieler, dann sind ja nach 10 Jahren das 30% Unterschied. Das ist halt viel. Das ist ja dann sind ja die kleinen Schritte. Und das ist der Unterschied, das Kind im Zentrum von allen Entscheidungen zu haben. In dem Verständnis, dass Fußball ein komplexes Spiel ist, wo du viele Sachen können musst. Das ist für uns erstmal die Ganzheitlichkeit. Also Ganzheitlichkeit ist jetzt nicht Meditation und Ernährung und Schlaf. Das sind alle Anforderungen im Spiel. Und wenn du damit einmal anfängst und überlegst, was muss man denn alles können, dann bist du ganz schnell und bei ganz vielen Themen.